another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
Hallo Fabian.
Hallo Gunnar.
Du sag mal Fabian, warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis wir endlich dazu gekommen sind, mal so ein Super Mario Jump'n'Run zu machen? Da gibt es ja mehrere von, habe ich gehört.
Du, ich glaube Gunnar, wir wollten immer ein bisschen Erwartungen unterlaufen, weil natürlich denkt man bei einem Konsolen-Podcast, naja, irgendwann werden die schon über ein Mario Jump'n'Run sprechen, weil es einfach so nahe liegt. Ich weiß nicht, ob ich uns dämlich dafür finde, dass wir es so lange nicht gemacht haben oder ob wir stolz darauf sein sollten, dass wir erst in Folge 46 bei einem dieser Spiele angekommen sind. Und es ist einer der ganz großen Klassiker, nämlich der NES-Titel Super Mario Bros. 3.
Genau, wir sprechen in dem Zusammenhang natürlich auch ein bisschen über Super Mario Bros. 1 und 2, aber 3 ist der bahnbrechende Teil dieser Serie. Das heißt, wir besprechen Teil 1 und 2 nur so insofern, dass es eine Hinleitung zu Teil 3 ist.
Ja, es ist ganz erstaunlich, dass du jetzt sagst, der dritte Teil ist der bahnbrechende Teil der Reihe, weil natürlich auch der erste Teil als ebenso bahnbrechend gilt für sein ganzes Genre. Und das, was dann dazwischen passiert ist, in verschiedener Ausprägung, in verschiedenen Ländern, so wenig bemerkenswert ist in gewisser Weise. Also nicht schlecht, es ist ein okayes Spiel, der zweite Super Mario Bros., aber es fällt total ab im Vergleich zu dem ikonischen Status, den die anderen beiden Spiele haben. Und wie du schon sagtest, wir können über diesen dritten Teil nicht so richtig sprechen, wenn wir nicht auch den Weg dahin gehen, weil es natürlich auch ein bisschen unwahrscheinlich ist, dass wir in nächster Zeit jetzt die beiden Vorgänger dann nochmal einzeln besprechen werden. Deswegen
kannst du jetzt sagen, dass wir die beiden nicht einzeln besprechen.
Deswegen in aller Kürze nochmal das 1985 veröffentlichte Super Mario Bros. Fürs NES. Kennt natürlich quasi jeder da draußen, der mit Konsolen sich mal beschäftigt hat. Es ist das Ur-Jump'n'Run in 2D, wo Mario von links nach rechts durch 32 Level läuft, um Bowser zu besiegen. Dabei sammelt er Pilze ein, um groß zu werden, Feuerpflanzen, um Feuer verschießen zu können, hüpft auf Schildkröten und Goombas, krabbelt in Röhren, springt, läuft und rettet am Ende schließlich die Prinzessin. Und das in einer Form und Eleganz und Dynamik, die eben für 1985 geradezu unglaublich war. Also es gab nichts, was mit diesem Spiel in der Form hätte mithalten können.
Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen komisch natürlich, du hast schon recht. Das ist natürlich das grundlegende Meisterwerk, das schon bereits, sagen wir mal, 80-85% der Bausteine von Super Mario Bros. 3 beinhaltet und damit vorwegnimmt. Das Interessante an Mario Bros. 3 ist vor allen Dingen, wie es dieses perfekte Spiel nochmal deutlich besser macht und erweitert.
Es macht es im Grunde genommen nicht nur besser, es baut es quasi auch komplett auseinander. Es ist natürlich auch ein Jump'n'Run, aber es funktioniert komplett anders oder benutzt andere Bausteine, weil es sieht anders aus, es hat in gewisser Weise ein anderes Feeling, was Grundfunktionen wie Springen und Laufen angeht. Also es geht nochmal ganz anders ran und in gewisser Weise ist es eine Überraschung, denn wir füllen mal kurz die Lücke jetzt zwischen Teil 1 und Teil 3 mit dem Spiel, was dazwischen kam. Das ist nämlich Super Mario Bros. 2 und das müssen wir jetzt zweiteilen. Es gibt ein Spiel in Japan mit diesem Titel und es gibt eins im Westen, also das, was wir hier in der Regel kennen. Der zweite Teil in Japan erschien relativ schnell nach dem ersten Super Mario, nämlich schon im Sommer 1986. Und das ist im Wesentlichen, wenn man sich das anschaut und spielt, eher das, was man später als Expansion Pack bezeichnet hätte. Es sind ein paar neue Level innerhalb des gleichen Grafik- und Feature-Sets mit ein paar ganz kleinen Neuigkeiten, sowas wie, es gibt so Pilze, die Mario keinen Vorteil einbringen, sondern ihn quasi schaden und ihn töten können. Und das ist dann wirklich schon so der Gipfel der Innovation, der hier aufgefahren wird. Und das Spiel ist sehr, sehr viel schwieriger. Das ging sogar so weit, dass da vorne so ein Böppel drauf war in Japan, wo drauf steht, es ist for Superplayers gedacht, also für die richtig guten Mario Bros. Spieler. Und das Spiel ist an sich okay, wenn man nichts gegen hohen Schwierigkeitsgrad hat. Aber Nintendos Entscheider außerhalb von Japan, die haben das gesehen, haben gedacht, nee. das ist zu schwer. Wir verstehen nicht ganz, was das Spiel soll, warum man es sich hier so einfach gemacht hat. Das bringen wir so nicht in den Westen, was natürlich eine wahnsinnig bemerkenswerte Aussage ist, weil der erste Teil war ein Riesenerfolg auf der ganzen Welt. Und dann zu sagen, na, den zweiten Teil finden wir nicht so geeignet, wir brauchen aber ein anderes Spiel, da wurde natürlich sehr früh in der Geschichte des NES eine bemerkenswerte Situation erschaffen, die man irgendwie lösen musste.
Ich begreife bis heute nicht, dass das so passiert ist.
Ich auch nicht richtig.
Also Nintendo ist ja immer noch eine japanische Firma und die japanischen Firmen sind total stark aus Japan geführt. Wenn die hier mit Nintendo Europa oder auch Sega of America oder solchen Untergruppierungen japanischer Firmen zu tun gehabt hast, da hattest du immer das Gefühl, die machen ganz genau, was die Japaner sagen. Und hier hat sich jetzt Nintendo of America dagegen gestellt, hat gesagt, für unseren Markt taugt das Spiel nichts. Wir wollen das so nicht, uns gefällt das nicht. Also da wurden auch deutliche Worte gefunden. Und dann haben sie eine Sache gemacht, die es so auch nur ganz, ganz, ganz selten gibt in der Spielehistorie und bei Nintendo, glaube ich, kein einziges anderes Mal. Sie haben ein anderes Spiel genommen vom gleichen Entwicklerteam, von R&D4, nämlich Doki Doki Panic. Auch ein Jump'n'Run, auch ein grundlegend ähnliches Spiel, ja, von links nach rechts durchlaufen und so. Und haben die Spielfiguren von da rausgenommen durch Mario, Luigi, Toad und Peach ersetzt. Und dann ist das einfach ein ganz anderes Spiel, also ein Reskin quasi, ein Mod. Es war der Mario-Mod von Doki Doki Panic. Und das war dann im Westen Super Mario Bros. 2, also ein ganz anderes Spiel.
Man hat damit dann die Lücke füllen können, indem man dieses angepasste Doki Doki Panic 88 in den USA und 1989 in Europa veröffentlicht hat. Und ich kann mich da sehr lebendig dran erinnern, als ich das Spiel zum ersten Mal im Laden sah. Und natürlich war da auch Mario auf dem Cover und ich hatte das Spiel dann auch relativ bald danach. Es ist mir aufgefallen als andere Art von Spiel, weil es ja wirklich sehr unterschiedlich ist. Also natürlich, du hast die Mario-Figuren da drin, aber es war auch, was Spielmechaniken angeht, so ganz anders, weil du kannst auf Gegner draufspringen, ohne dass die getötet werden und dann kannst du sie hochheben und werfen und du kannst Gemüse aus der Erde zupfen oder andere Sachen, die da irgendwie verbuddelt sind. Die Levels sind oft sehr vertikal aufgebaut, es gibt viele Türen. Also ohne, dass ich das als Kind hätte greifen oder erklären können, ist mir schon aufgefallen, okay, das ist irgendwie eine ganz andere Art von Mario-Spiel. Ich muss aber fairerweise sagen, ich fand es kein schlechtes Spiel, im Gegenteil. Also im Grunde, so ungewöhnlich wie diese Entscheidung war, sich für den Westen ein anderes Sequel zu bauen, so okay war sie eigentlich auch, weil für sich betrachtet ist das, was wir bekommen haben mit Doki Doki Panic, besseres Spiel als die japanische Version von Mario Bros. 2, die es ja später dann auch im Westen gab als Teil einer Super Nintendo Collection, aber dazu können wir später noch was erzählen.
Ich möchte noch mal ganz kurz den zeitlichen Rahmen ein bisschen abstecken. Wir sind hier in den 80ern und 1983 ist das Famicom, also das spätere NES, in Japan erschienen. Das hat dann 2 Jahre gebraucht, bis es in die USA kam und 3 Jahre bis Europa. Also in 86 kam es überhaupt erst nach Europa. Und das erste Super Mario Brothers, das war kein Launch-Titel, aber kam relativ kurz danach. Das war der frühe System-Seller für das NES. Und wie du ja schon gesagt hast, der Titel für diese Konsole zunächst. Das ist vielleicht auch das, weswegen sie halt da so schnell einen zweiten Teil nachgeschoben haben. Ja, halt einfach zack, zack hinterhergelegt, weil gerade das alles lief. Und das Famicom kann man sich heute nicht mehr so gut vorstellen, finde ich. Besonders wie das in den USA, was das für einen Einschlag getan hat dann, als es kam. Japan war ja immer so ein bisschen für sich, aber in den USA hatte man ja den Eindruck, Videospiele sind hin. Ja, Atari-Pleite, die ganze 8-Bit-Geschichte ist den Bach runtergegangen. Es gab den großen Videogame-Crash 1983. Man hatte den Eindruck, die Videospielindustrie ist hin. Videospiele waren nur eine vorübergehende Mode. Und das war wirklich so, das ist ein Satz, der ist so gefallen in Medien und von Industriebeobachtern und so. Und natürlich ist das nicht so ganz gut beobachtet, weil es gab dann natürlich dann relativ schnell auch den C64 und der C64 hatte dann seine eigenen Spiele und den IBM-PC dann. Das kam ja auch zu der der Zeit und der Apple II war nie ohne Spiele, aber dieses große, ja, dieses in den Wohnzimmern, die Atari-Geräte, in der Fernsehwerbung, das war plötzlich hin. Und dann kommt Nintendo und belebt das mit seiner Konsole wieder. Ne? Außerhalb, also eine japanische Firma, kein amerikanisches Unternehmen, kommt dann dahin und belebt das wieder. In Europa hat man diese Trends ja bloß mittelbar mitgekriegt. Wir sind jetzt so im Jahr 86, als dann da dieser zweite Teil erscheint. Und das ist ja so ein bisschen so eine Zäsur auch für Nintendo, ne, mit den unterschiedlichen Teilen. Kann mir auch vorstellen, dass das nicht so ganz ohne Konflikte abging intern. Und dann war halt die Idee, dass man jetzt einen dritten Teil macht und da wieder einen und den aber so macht, dass er jetzt auch den Amerikanern gefällt. Und ich glaube, dieser Ansatz, dass es jetzt einen grundlegenden Appeal haben soll für alle, nachdem der letzte Teil, der sehr schwere Teil, außerhalb von Japans nicht reüssieren konnte, der hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass das Spiel so geworden ist, wie es geworden ist.
Ja, das glaube ich auch. Es hat sicherlich auch seinen Anteil daran gehabt, dass da eben so viel dran verändert wurde. Und diese ganze Geschichte um den angepassten Teil 2 und auch die vorher schon weit auseinanderliegenden Release-Termine führen dann zu einer etwas kuriosen Situation. Denn wie du schon sagtest, es sollte zwar überall dann den gleichen dritten Teil geben oder gab es auch, aber die Release-Termine liegen wahnsinnig weit auseinander. Das dritte Super Mario Bros., das heute hier unser Hauptthema darstellt, erscheint dann schon im Oktober 1988 in Japan. Das heißt, noch ein Jahr, bevor wir hier das umgebaute Doki Doki Panic als Teil 2 vorgesetzt bekommen in Deutschland, ist der dritte Teil schon in Japan raus. In den USA folgt er Anfang 1990 im Februar und hier in Deutschland tatsächlich erst im August 1991, das heißt aus heutiger Sicht nahezu unglaubliche 3 Jahre später, erscheint dieses Spiel in Europa. Das wären in anderen Zeiten oder bei etwas weniger erfolgreichen Konsolen, wäre das ungefähr die gesamte Lebensspanne so einer Plattform gewesen, die sich hier rausgenommen wurde. Und das führt auch dazu, ich habe das mal nachgeschaut, Gunnar, das Spiel, wenn wir auf den Ersttermin gehen, an dem das erschienen ist, ist das zweitälteste Spiel, das wir überhaupt jemals bei Super Stay Forever besprechen. Es ist nur Punch-Out älter, was wir in Folge 10 besprochen haben. Ansonsten sind wir tatsächlich noch nie so weit zurückgegangen und ich betone das auch deswegen, weil die Qualität, die das Spiel hat und auch der unglaubliche Kultstatus und das Ansehen, das dieses Spiel genießt, ist immer noch mal ein bisschen unglaublicher, wenn man sich vor Augen führt, dass das so subjektiv wahrgenommen halt so ein früher 90er-Titel ist für uns, aber eigentlich halt wirklich 88 schon in dieser Form, zumindest in Japan, veröffentlicht wurde.
Aber was für eine abgefahrene Welt das war damals, in der Spiele in Japan erschienen sind und man es hier nicht wusste.
Ja. Du hast dann mal so ein Schnipsel in irgendeinem Fachmagazin gesehen oder so und hast gesagt, wow, was ist das denn?
Ja, und das wurde nicht schon also in Wikis aufgearbeitet. Du hattest nicht schon Übersetzungen, gerippte Fan-ROMs oder irgendwas, sondern das ist dir halt einfach unbekannt. Es wusste auch niemand, dass das japanische Super Mario Bros. 2 ein anderes war. Ja, das ist ja später so richtig bekannt geworden. Das war ja nicht geheim. Ja, Nintendo hat ja nicht versucht, das zu verbergen. Es war kein Thema. Es gab noch nicht so eine ausgefuchste Fachpresse, die dem so nachgegangen wäre in der Tiefe und auch nicht so ein großes Interesse für so Themen, gerade bei Nintendo nicht. Das war ja auch immer ein bisschen eine Sache von Familien und Kids und so. Ja, und gerade hier in Deutschland und Europa, da hat man sich in der Zeit ja ganz stark mit dem Amiga und dem PC beschäftigt, ja, und dem C64, dem ausgehenden. Das heißt, am Anfang hat da das Famicom und also das NES gar nicht so eine Riesenrolle gespielt, auch in der Fachpresse nicht.
Stimmt. Auch hier ist es wieder so beim dritten Teil, der wird entwickelt von Research and Development 4, von so einer internen Division bei Nintendo, etwa 10 Mitarbeiter groß unter der Leitung, jetzt bei Teil 3 wieder von Shigeru Miyamoto, also dem Superstar von Nintendos Entwicklungsteam schon damals, also quasi der Mario-Erfinder, der auch bei vielen anderen Titeln zu der Zeit schon involviert war, was auch mit Grund war, dass er bei dem japanischen Teil 2, da hatte er den direkten Director-Posten abgegeben an Takashi Tezuka von Nintendo oder von R&D4, der auch bei allen anderen Mario-Spielen immer dabei war. Hier durfte er das mal kurz leiten. Und für Teil 3 übernimmt es dann eben wieder Miyamoto selber und gibt quasi direkt die Losung aus, er möchte doch hier alles neu und anders machen und man möge sich darauf einstellen, dass er auf andere Weise wieder die Jump'n'Run-Welt revolutionieren wird. Das habe ich ihm jetzt einfach in den Mund gelegt. Das hat er nicht so gesagt, aber er hat sich sehr viel vorgenommen, was er machen wollte. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Mitglieder dieses Entwicklungsteams, wie zum Beispiel Koji Kondo ist ein sehr berühmter Nintendo-Komponist, aber da können wir später auch nochmal drauf eingehen, wenn wir über den Sound separat sprechen. Möchtest du noch was zu R&D 4 hinzufügen, Gunnar?
Ja, also es ist natürlich ein Team, das es sehr ernst meint und es ist auch ein Team, das von Anfang an vergleichsweise groß ist für die 80er. Also 10 Leute ist jetzt kein gigantisches Team für ein Nintendo-Team, aber doch ein großzügig ausgestattetes Team. Und dieses Team hat, und das ist ja nicht für alle Miyamoto-Spiele gleich gewesen, den Shigeru Miyamoto Vollzeit. Volle Kanne mit seiner kompletten Aufmerksamkeit. Der ist hier nicht so ein Stichwortgeber aus der zweiten Reihe, der da mal was sagt oder mal so draufschaut, wie das ja bei anderen Spielen schon oft der Fall war. Der Miyamoto hat ja sehr viel auch gleichzeitig gemacht immer. Und dieses Spiel ist aber genau seins. Da sitzt er voll drauf mit all seiner kreativen Kraft, all seiner Aufmerksamkeit und auch all seiner Arbeitskraft. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum dieses Spiel so gut ist hinterher, wie es ist, dieses Legendenspiel, das es geworden ist, weil es halt sensationell poliert ist, wie man heutzutage sagt. Ja, es hat halt total Polish, jede Bewegung stimmt, da ist nichts schief dran, da ist nichts, wo du denkst, so, boah, das hätte man jetzt anders lösen müssen, so, also bis auf ganz wenige Kleinigkeiten. Das ist ein Spiel, das ist getrieben von einem perfektionistischen Kopf, der halt typischerweise auch dann nachts um 3 nochmal sagt, so, jetzt machen wir nochmal neu jetzt hier. Also da wurde halt hart dran gearbeitet, lange dran gearbeitet für ein Spiel der 80er. Es hatte 2 Jahre Entwicklungszeit, sensationell viel für diese Zeit. $800,000 Entwicklungskosten, ne? Reine Personalkosten, heutiges Geld etwa 2 Millionen. Und das auf einer bekannten Plattform mit einem Vorgänger, ja, für ein Sequel. Und das hat den Umfang des Vorgängers ja weit übertroffen.
Ja, das stimmt. Das Spiel hat nicht nur eine ganz andere Qualität, was die einzelnen Level angeht oder auch die audiovisuelle Gestaltung. Es ist insgesamt auch sehr viel größer tatsächlich, was einem initial nicht so ganz klar wird, weil die ersten beiden Spiele, also ich beziehe mich dann jetzt immer auf die japanische Version des zweiten Super Mario, die haben eine ganz identische Struktur. Das sind 8 Welten mit je 4 Leveln. Und die folgen linear aufeinander. Da kommst du von 1-1 in 1-2, 1-3, 1-4 und dann geht's mit 2-1 weiter. Und du kannst das im Grunde nur aufbrechen, indem du diese Warp-Zones erreichst im Spiel. Aber du kannst nicht sagen, ich möchte nach dem ersten 1-1 dann 1-3 spielen und den lasse ich aus. Sondern die Spiele haben das vordefiniert. Und hier wird all das schon mal aufgebrochen, indem man zum Spielstart direkt merkt, du hast den Titelbildschirm, Vorhang geht auf. Was übrigens damit zusammenhängt, dass das Ganze, ich weiß nicht genau warum, aber es soll, hat Miyamoto auch mal gesagt, so ein bisschen eine Theaterinszenierung auch sein, dieses Spiel. Das heißt, der Vorhang lüftet sich, du wählst einmal aus 1 oder 2 Spieler und dann kommst du auf die Karte der ersten Welt, des Grassland, also so eine Graslandschaftswelt.
Buschland.
Heißt das Buschland?
Ja, es heißt Buschland.
Hast du das aus der deutschen Anleitung?
Nee, aus dem Internet.
Ah, okay. Weil das Spiel hat ja, glaube ich, gar keine deutschen Texte. Also ich habe die englische Anleitung angeguckt und da stand Grassland. Heißt Buschland auf Deutsch?
Ich habe Buschland gelesen irgendwo.
Ah, okay. Man sieht hier verschiedene Symbole auf diesen Karten, die zum Großteil, das sind durchnummerierte kleine Symbole, die die Level dieser jeweiligen Welt darstellen, wo man dann hinlaufen kann mit einem kleinen Mario-Figürchen auf dieser Karte. Du kannst per se auch keine Level überspringen. Es gibt aber sehr wohl dann später Weggabelungen oder du kannst sagen, okay, ich gehe jetzt hier unten weiter oder da oben und den Level 3 lasse ich aus, aber dahinter liegt dann vielleicht noch irgendwie ein Minispiel oder ein Bonusbereich. Auch darauf werden wir nochmal eingehen, welche Sachen diese Welten in Gänze kennzeichnen. Das heißt, du hast einen sehr viel flexibleren Weg, den du durch dieses Spiel nehmen kannst. Und es gibt am Ende jeder Welt wieder eine Art Schloss. Diese Schlösser gehören in den ersten 7 der 8 Welten den hiesigen Königen und die wurden entführt von den Kindern von Bowser, die jetzt hier neu eingeführt werden. Und die sind dann mit dem Luftschiff jeweils hingeflogen und du trittst denen dann gegenüber in Bosskämpfen. Und dann gibt es auf jeder Karte auch noch ein, ich sag jetzt mal, ein kleineres Schloss, eine Festung. Und da gibt es auch immer noch mal einen Vorbosskampf mit einem anderen, sich immer wiederholenden Boss. Und wenn du das geschafft hast, diesen Mittelboss, dann bricht an einer Stelle auf der Karte ein Tor in sich zusammen und dann hast du dir quasi so eine permanente Abkürzung erarbeitet. Falls du alle Leben verlieren solltest innerhalb so einer Welt, musst du die grundsätzlich von vorne beginnen, an dem Startfeld wieder, und die bereits gespielten Level müssen erneut gespielt werden. Wenn du aber dieses Tor schon geöffnet hast, kannst du dir in der Regel dann ein paar Level sparen und kommst schneller weiter. Das ist dafür gedacht, dass man eben, auch wenn man mal alle Leben verliert, was durchaus vorkommen kann, vor allem in der zweiten Spielhälfte, dass man da nicht gefrustet wird, wenn dann eben die Welt wieder zurückgesetzt wird. Und in ganz unterschiedlicher Ausgestaltung und Größe dieser Karten, also das geht von kleinen Einbildschirmkarten über später scrollende Sachen weiter, setzt sich das so dann fort, dass du 8 ganz unterschiedliche Welten hast, weil auch das gab es so vorher in dem Sinne nicht bei den ersten beiden Spielen. Da gab es zwar Sachen wie, das eine spielt oberhalb der Erde und das andere gibt man in eine Röhre in so einen unterirdischen Bereich oder es gibt mal eine Unterwasserwelt, aber es gab keine großen übergeordneten Themen und das hat man hier jetzt mit sehr klaren und sehr unterschiedlichen Welten, die für dieses Spiel erschaffen wurden.
Was das für ein Sprung ist für die Serie. Also vorher die Kette von Levels, ja, alles ganz cool, vom einem zum anderen. Und jetzt plötzlich diese quasi offene Welt, wo du auch manche Level in unterschiedlichen Reihenfolgen angehen kannst. Du findest auf den Levels auch einfach diese Minispiele, die du schon angedeutet hast, in denen man sich nochmal Leben besorgen kann. Also du hast einfach Gestaltungsmöglichkeiten für dein Spiel. Ja, es ist nicht mehr nur dieser reine Skill, einfach durch. Und wenn man halt durchkommt, ist man durch. Und wenn nicht, dann ist man halt tot und fängt von vorne an. Sondern du hast hier Gestaltungsmöglichkeiten. Den Level traue ich mir noch nicht zu. Da muss ich erstmal nochmal ein extra Leben holen. Den Level möchte ich gerne auslassen, weil mir der nicht gefällt. Dann nehme ich den anderen oder irgendwas. Ja, also du kannst halt jetzt plötzlich gestalten. Und du kriegst die Welt in so einer super transparenten, klar lesbaren Form total lebendig dargereicht. Und das erfüllt zwei Dinge. Zum ersten Mal gibt es dir Kontext auf dein Spiel. Plötzlich wird das Spiel zu einer Welt. Wir sind hier übrigens in den Pilzkönigreichen. Und die Pilzherrscher sind die, die von den Kindern von Bowser vertrieben worden sind. Also das eine ist, dass es dir hier plötzlich Kontext auf die Welt gibt, ja, was viel motivierender ist, und Gestaltungsmöglichkeit. Und mit dieser Gestaltungsmöglichkeit geht auch einher, dass das Spiel beherrschbarer ist. Leichter vielleicht, aber auf jeden Fall beherrschbarer. Wir erinnern uns, der Vorgänger war durchgefallen, weil er zu schwer war. Hier hast du jetzt plötzlich eine Karte, auf der du selber deinen Fortschritt ein bisschen kontrollieren kannst und auf der du dir noch über neue Methoden Extra-Leben holen kannst. Ich finde das Extra-Leben-System von beiden Spielen so interessant, weil das so ein bisschen zeigt, in welche Richtung dieses Spiel jetzt gehen soll. Also im ersten Spiel, im Mario 1 und damit auch im zweiten, ist das Extra-Leben-System straightforward, wie man es sich vorstellt für so ein Spiel. Ja, du findest halt hin und wieder einen Pilz. Und dann hast du halt ein One-Up, findest du aber auch nicht so häufig. Dann kannst du, wenn du 100 Münzen zusammen hast, brauchst du mehrere Levels für, dann kriegst du einen. Und dann gibt es noch einen ganz komischen Skill-Move, wenn du auf einen Gegner springst und von ihm abprallst und nicht auf den Boden kommst und ihn dann nochmal tötest im Runterfallen. Dann hast du so eine Art Skill-Move und kriegst dann auch noch ein extra Leben. Und das kannst du mehrmals hintereinander machen. Und das ist so ein bisschen, okay, du kannst die extra Leben dir einfach im Spielverlauf erarbeiten, ne, durch die Münzjagd, also was Arbeit ist ja oft und manchmal auch bedeutet, dass du zurückgehen musst oder genauer springen musst oder irgendwas machen kannst. Und du kannst sie dir quasi ergrinden durch einen Skill-Move oder du kannst dann einfach welche finden. So, das ist aber alles eher tendenziell skillstarke Spieler finden mehr Leben. Ne, die können sich mehr Leben erarbeiten. Aber es ist ja jetzt nicht der super skillstarke Spieler, der die meisten Leben braucht. Die meisten Leben brauche ja ich, der ich immer runterfalle. Und in Super Mario Bros. 3 ist das Extra-Lebenssystem an nicht stark skillbasierte Sachen gebunden. Du kannst hier zum Beispiel in Minigames Extra-Leben kriegen. Oder du kriegst jetzt immer am Ende jedes Levels einer Action-Szene, wie das Spiel sagt, in dieser Theatermetapher. Ja, am Ende einer Action-Szene läufst du sozusagen aus dem Bild raus hinter die Kulisse, was echt eine ganz abgefahrene Metapher ist für dieses Spiel. Und dahinter findest du dann eins von 3 Symbolen, kannst du so durch Hochspringen auslösen. Und wenn du 3 unterschiedlich hast, dann kriegst du ein Extra-Leben. Aber wenn du 3 Sterne hast, kriegst du 5 Extra-Leben. Das heißt, du kannst jetzt plötzlich dir über andere Methoden als nur puren Skill und Ausdauer kannst du dir jetzt einfach noch Leben beschaffen. Und das macht das Spiel deutlich, deutlich zugänglicher, deutlich beherrschbarer und kontrollierbarer, auch vom Gefühl her, was du in dem Spiel tun kannst.
Das ist eine richtig gute Beobachtung, Gunnar, dass die Extraleben sinnvoller sind für Leute, die Spiele nicht so gut können und dass sie deswegen vielleicht auch nicht so schwierig zu bekommen sein sollten, denn du hast recht. Tatsächlich sind sie eine häufige Belohnung in Sachen, die abseits der eigentlichen Action-Szenen stattfinden. Du hast eben schon mal dieses Symbolspiel am Ende dieser Level erwähnt, was da sich immer einfindet. Dann gibt es ja auch noch ein Minispiel auf der Karte, was wie so eine Art Spielautomat, wie so eine Slot-Machine abläuft. Und auch hier musst du versuchen, auf drei Ebenen durchrotierende Bilder von Pilzen, Sternen und Blumen so zu stoppen, dass das jeweilige Bild in Gänze zusammengebaut wird. Und dann kannst du auch bis zu 5 Leben bekommen. Oder es gibt ein Memory-Spiel.
Das ist so schön, diese Memory-Spiele und diese Slot-Maschinen, weil das erfordert auch ein bisschen Skill. Du musst es ja zu richtigen Zeitpunkt stoppen, aber das ist ein anderer Skill, weißt du? Das kann auch jemand, der nicht so gut ist im restlichen Mario und nicht klarkommt, kann aber da ganz gut sein, ja, und kann damit kompensieren. Das ist eine Kompensationsmechanik.
Das Memory wird übrigens immer freigeschaltet, wenn du 80.000 Score-Punkte wieder erreicht hast. Dann ploppt irgendwo auf der Karte so ein Symbol auf für ein Memory-Spiel. Das sind immer 18 Karten, die da liegen. Und da sind auch unter anderem Extra-Leben eine Belohnung. Aber auch Sachen wie Blumen oder Sterne oder Pilze. Also typische Items, die den Status von Mario verändern. Und die werden dann nicht sofort quasi irgendwo aktiviert, so wie die Extraleben sofort zu deinem Zähler hinzugepackt werden, sondern die wandern in ein Inventar. Und das ist ja auch neu. Und auch hier ist was, da würde ich in ähnlicher Form das beschreiben, wie du es bei den Extraleben gemacht hast. Das richtet sich an weniger starke Spieler. Du kannst quasi auf der Oberwelt dieses Inventar am unteren Bildschirmrand aufrufen. Das sind dann so 7 Items, wenn du schon 7 Items hast, nebeneinander. Und das Ganze geht auch nochmal mit 4 Unterseiten. Das heißt, du kannst insgesamt 28 dieser Items mitnehmen. Und dann kannst du die vor besonders schwierigen Leveln aktivieren. Wenn du denkst, okay, als kleiner Mario komme ich hier irgendwie nicht weiter und ich möchte entweder am Anfang unverwundbar sein, dann setze ich den Stern ein, oder ich möchte Feuer-Mario sein, weil dann kann ich noch einen Treffer aushalten, bevor ich das zeitliche segne und schaff's vielleicht an einer schweren Stelle vorbei. Also das Spiel nimmt ganz viel Rücksicht auf Spieler, die noch nicht so erfahren sind, indem es ihnen eben verschiedene Möglichkeiten gibt, entweder solche Items zu sammeln und sich einen Vorrat aufzubauen oder eben Extraleben zu finden. Oder auch wieder, was ich vorhin schon mal so nebenbei erwähnt habe, dadurch, dass man sagt, ah, der Level liegt außerhalb des Pfades, den ich eigentlich durch diese Welt gehen will. Ich spiele den gar nicht, weil mir macht der nicht so viel Spaß. Ich bin da nicht so gut drinne. Und das ist nicht so, dass das Nummer ein Level ist, wo das irgendwie zufällig passiert, weil die Karte falsch gebaut wurde, sondern es ist dann so, zum Beispiel in der ersten Welt musst du 4 von 6 Leveln machen. In der 7. Welt später sind es 7 von 9. Das heißt, da gibt es schon einige Level, die wirklich optional sind. Die kannst du machen, wenn du ein richtig guter Spieler bist. Dann kannst du sagen, hey, ich habe all diese Level abgeschlossen, weil du willst ja auch möglichst viel Spielzeit und Befriedigung aus diesem Spiel auch ziehen. Du hast aber auch andere Möglichkeiten, um eben zu sagen, ja, ich schaffe das auch, das Spiel durchzuspielen. Ich schaffe vielleicht nicht alles, aber das ist okay. Und das Spiel gibt dir ganz viele kleine Hilfsmittel an die Hand, wenn du sie denn nehmen möchtest, um dir den Weg zu erleichtern.
Genau, das Spiel gibt dir konsequent Kontrolle an Stellen über deine Art, wie du den Spielfortschritt weitermachen willst. Das ist eine Konzession, ganz sicher, an schlechte Spieler oder schlechtere Spieler. Aber das ist auch ein Angebot an erfahrene Spieler, sich das Spiel so zu machen, wie man Bock drauf hat. Das finde ich so einen genialen Move. Sage ich ja nicht so oft sowas, aber muss man ja ehrlich mal sagen. Er hätte auch einfach 3 Schwierigkeitsgrade machen können. Oder mehr Leben oder unendlich Continue oder so. Was ja total viele Spiele dieser Art machen. Ja, es gibt ja ganz viele dumme Mechaniken, um schlechte Spieler durch das Spiel zu schleusen. Was ja auch fair ist. Ja, die haben ja Geld bezahlt. Die sollen ja durchkommen. Und hier geht Miyamoto diesen super aufwendigen Weg, dieses Spiel, ja nicht nur das Spiel selber balancieren zu müssen, sondern auch noch die ganzen Karten balancieren zu müssen mit den ganzen Extra-Items, weil er kann das natürlich auch nicht so machen, dass es zu stumpf wird oder zu einfach wird oder alles umgehbar ist. Ja, es muss ja gleichzeitig fordernd sein für alle, aber mit ein bisschen aus dem Weg gehen und ein bisschen gucken, kann man sich das noch ein bisschen tunen, damit man zumindest an einzelnen Stellen das nicht so schwer hat. Und das ist schon Also ein hammermäßiges Game Design, insbesondere für 1988.
Ja, stimme ich zu. Also die Option verschiedener Schwierigkeitsgrade ist ja tendenziell jetzt kein Feature, was in Mario Jump'n'Runs je aufgetaucht ist, was vielleicht auch zeigt, wie gut die einfach häufig waren oder auch noch sind. Aber ich gebe dir recht, es hat bestimmt eine Menge Balancing erfordert, dass das Spiel dennoch gut funktioniert. Ich glaube es aber nichts dagegen, wenn wir mal in einen Level, gerne auch in den ersten Level, reinspringen und hier mal schauen, was hier alles angefasst und verändert wurde, sodass man wirklich denkt, das ist ein komplett anderes Spiel, was wenig zu tun hat, abseits des Genres. Also Mario Bros. 1 ist ein Jump'n'Run, Mario Bros. 3 ist auch ein Jump'n'Run, aber wie anders dieses Spiel einfach ist und das, obwohl es mit dem gleichen Controller gespielt wird. Und ich werfe das immer gerne mal ein, wenn wir über NES-Spiele sprechen. Wir sprechen über einen Controller, der hat ein Steuerkreuz und zwei Aktionstasten. Und dann noch eine Select- und Start-Taste, die aber eigentlich nicht für wirklich zeitkritisch relevante Eingaben genutzt werden können durch ihre Position. Also in der Regel macht man da mit Pause und man schaltet irgendwas um mit der Select-Taste. Aber eigentlich hast du nur A und B. Und im ersten Mario ist das sowas wie springen und den anderen Knopf gedrückt halten, um zu rennen. Und das ist in Mario Bros. 3 nur noch ein ganz kleiner Bruchteil dessen, was Mario machen kann. Und ganz vieles davon, was neu ist, ist sofort im Spiel verfügbar und wird dir als Spieler hingegeben von wegen, hey, guck doch mal hier, probier doch das mal aus. Du wirst nicht dazu gezwungen, du musst das nicht gleich machen oder irgendwelche fortgeschrittenen Techniken beherrschen. Du kannst es aber gleich machen. Zum Beispiel Dinge wie, du springst auf eine Schildkröte. Schildkröten sind auch im dritten Teil häufige Gegner. Dann fallen die quasi aus ihren Panzern raus und der Panzer bleibt in der Spielwelt erhalten. Du hältst die Renntaste gedrückt, läufst gegen so einen Panzer und Mario hebt den auf und trägt den vor sich her, solange wie du den entsprechenden Button, den B-Button gedrückt hältst. Und wenn du ihn loslässt, dann schleudert er ihn weg. Und er fliegt in einer geraden Bahn von ihm fort und dann zerstört er Gegner, auf die der Panzer trifft, oder er aktiviert Blöcke, aus denen Items rauskommen können, oder er zerstört andere Arten von Blöcken, die quasi den Weg blockieren, durch den man dann durchgehen kann. Und das ist sicherlich die kleinste neue Aktion, die ich jetzt hier beschreibe, aber das ist schon sowas, was das Spiel so fundamental verändert und das Spiel und dessen Anleitung, also das Spiel gar nicht, das Spiel sagt gar nicht von wegen, hey, guck doch mal hier, hier gibt's tausend neue Sachen, sondern das findest du ja selber raus, aber die Anleitung wendet Seiten dafür auf, zu sagen, hier, das sind neue Techniken, guck dir das mal an, das sind alles neue Moves und es gibt so viele Sachen, die alle dafür sorgen, dass das Spiel noch mehr Spaß an der Bewegung und an der Interaktion mit der Umgebung vermittelt und das wirklich komplett einfach auf den Kopf stellt, was Teil 1 etabliert hat, oder nicht unbedingt auf den Kopf stellt, aber wirklich vertausendfacht, sage ich jetzt mal, was da an Möglichkeiten existiert. Auch sowas wie, du hältst nach unten gedrückt. Wenn du eine Schräge hinabläufst, dann setzt sich Mario quasi auf den Hintern und rutscht darunter und kann auch so Gegner besiegen. Auch was, was total logisch und naheliegend ist, weil man denkt, ja, okay, wenn ich jetzt hier nach unten drücke, dann macht das irgendwie Sinn und es funktioniert jetzt einfach hier auch. Aber das alles auch noch nicht wirklich was im Vergleich zu den Sachen, die durch die neuen Items möglich werden und Aktionen, die daraus entstehen. Aber ich will auch nicht alles erklären. Ich glaube, Tina, du darfst da auch gern was von übernehmen. Sorry.
Sehr schön. Noch mal einen halben Schritt zurück. Ich finde, das Besondere ist, dass es dir total vertraut vorkommt, weil die Figur, die Sprungdistanzen, das grundlegende Tempo ist relativ ähnlich zum Vorgänger. Das ist jetzt nicht alles, wo du denkst, so, boah, ganz neues Spiel, hier muss ich mich voll neu orientieren. Sondern du kannst das sofort spielen. Es gibt auch hier Blöcke, gegen die du von unten springen kannst, wo du drauf springen kannst. Das springst auch ungefähr so hoch wie im Vorgängerspiel. Die Schildkröten wieder, du kennst das alles schon so ein bisschen. Das fühlt sich schon vertraut an. Und dann merkst du so nach und nach, selbst wenn du die Anleitung nicht gelesen hast, passieren dir diese neuen Moves, weil diese neuen Moves sind nicht so, wie man heutzutage auf einem 10-Button-Controller einfach noch eine Kombination noch nicht ausprobiert hat, sondern das sind alles Context-Moves. Das nach unten drücken, das du schon beschrieben hast, ist ein ganz typischer Fall dafür. Du kannst damit nicht so viel machen. Und wenn du es halt aber auf eine Schräge drückst, völlig logisch, dann passiert es dir halt mal, dass du da runterrutschst. Und dann erlebst du diesen Move. Klar kannst du eine Anleitung gelesen haben und dann üben, aber ich habe die Anleitung gar nicht gelesen, als ich losgespielt habe, weil ich ja keine Anleitung lesen, bin ein erfahrener Spieler und habe aber trotzdem die meisten dann so im Kontext einfach rausgefunden, weil sie sich so logisch einfügen in das Spiel und weil das Spiel Situationen herstellt, in denen du sie lernen musst eigentlich, indem das Spiel dir das so anbietet. Und das Schönste dazu ist fast, wie das Spiel dir am Anfang gleich eine Riesenfähigkeit gibt, die ganz neu ist für das Spiel. Also es hat halt neben so kleineren neuen Moves wie der mit der Schräge, hat es noch 3 Verwandlungsoptionen. Du kannst dich in 3 Tiere verwandeln. Das deutet sich nicht so leicht an. Das ist natürlich in der Anleitung beschrieben, aber diese erste Möglichkeit kriegst du sofort im allerersten Level und zwar relativ direkt. Die Fähigkeit ist die Verwandlung in einen Waschbären. Also warum auch immer, weil Waschbären ja fliegen können, wie jeder weiß. Wird Mario flugfähig durch die Waschbärverwandlung, die ausgelöst wird, völlig logisch durch eine Feder. Durch eine bekannte Waschbärenfeder, wie jeder weiß. Alles sehr komisch. Aber jedenfalls kann Mario mit dieser Fähigkeit fliegen. Und das ist ja ein Riesending. Das hätte jetzt nicht jedes Spiel die gleich im ersten Level gegeben. Und hier ist das so, du löst einen Block aus, die Feder fällt halt runter, du denkst, was ist das denn? Die fällt auch langsam, ist ja eine Feder. Ja, dann schnappst du sie dir, plötzlich hast du so einen Waschbärschwanz, dann drückst du halt mal und der erhebt sich doch schon so leicht nach oben, oder? Ohne, dass er fliegen könnte, wenn du nur ein bisschen drückst.
Der Waschbärschwanz? Du merkst
doch sofort haptisch, oder?
Naja, das ist halt, wenn du ihn drückst, also du musst ja dann quasi rennen, um so die Fluggeschwindigkeit, sage ich mal, zu erreichen. Und wenn du einmal auf B drückst, also auf den Rennbutton, dann schwingst du den ja, weil du kannst damit quasi das Gleiche machen, was du auch mit einem geworfenen Schildkrötenpanzer machen kannst, nämlich Gegner schlagen oder Blöcke aktivieren. Und dann rennst du halt los und dann siehst du am unteren Bildrand, das ist ähnlich kryptisch wie der Zusammenhang, dass Waschbären fliegen können und dass man ein Blatt einsammelt. Es gibt da unten so eine, ich habe das immer die P-Anzeige genannt. Es gibt bestimmt eine Erklärung dafür, warum die P-Anzeige heißt. Da füllen sich so kleine Symbole auf und irgendwann blinkt ein P und es klingelt dazu und dann weißt du, du kannst losfliegen mit Mario.
Genau, so geht das. Das ist ein bisschen komisch, das ist auch nicht so leicht zu verstehen, aber diese Gerade, an der du das lernen kannst, die gibt dir das Spiel gleich im ersten Level und dann lädt sich diese Anzeige auch schon relativ automatisch auf. Das heißt, es kann dir einfach passieren, ohne dass du es wolltest. Und du brauchst es aber im ersten Level gar nicht. Du kommst durch den ersten Level ganz gut so durch. Und das ist einfach ganz nett, dass das Spiel das dir schon gibt, so damit du es mal üben kannst und schon mal gesehen hast. Und später, wenn du es dann brauchst, dann kannst du es ja richtig einsetzen. Und das ist an ein paar Stellen so, dass du halt Sachen schon kriegst, dass du sie früh siehst, dass du sie früh bekommst. Das Spiel dich aber nicht zwingt, sie sofort einzusetzen, wie das ja manchmal so Holzhammer-Methode-mäßig ist. Ja, manchmal ist da eine Mauer und dann liegt davor der Hammer und dann kommst du durch die Mauer nicht durch und dann nimmst du den Hammer, dann haust du die Mauer kaputt und dann geht's halt weiter. So machen das ja manche Spiele. Und hier kannst du einfach ganz normal im Jump'n'Run-Modus durch und die Sachen sind halt noch optional. Ja, das Spiel will dir die nur erstmal zeigen.
Also es ist so, dass das Fliegen generell häufig optional bleibt. Also du musst das ganz selten im Spiel machen, dass du wirklich verbindlich irgendwo hinfliegen musst. Also klar, du entdeckst dann auch mal mehr versteckte Geheimnisse, die es irgendwo gibt, wie Extraleben oder eine Röhre, in die du rein kannst, wo es Münzen gibt. Aber das ist im Grunde genommen auch häufig ein Angebot vom Spiel und so auch hier gleich im ersten Level. Und du hast es eben schon mal gesagt, da gibt es eben auch eine Gerade, die ausreichend lang ist, weil das ist Voraussetzung dafür, dass man überhaupt lang genug rennen kann, um abheben zu können. Und dann habe ich ja eben schon mal erwähnt, dass es diese Anzeige gibt, wo dann auch dieses akustische Signal ausgelöst wird, dieses Klingeln, dass man fliegen kann. Das hält nur für ein paar Sekunden. Das heißt, man fliegt dann quasi hoch und damit man aber nicht den ganzen Level dann einfach jenseits aller Architektur und aller Gegner überwinden kann, segelt man relativ schnell wieder nach unten. Aber es ist natürlich trotzdem ein sensationelles Feature in einem 2D-Jump'n'Run von 1988, dass du gleich von Spielbeginn an mehr oder weniger jederzeit die Möglichkeit hast, mit so einer Feder ausgestattet zu sein und darum zu fliegen. Also ich fand das geradezu unglaublich, ehrlich gesagt, damals, als das Spiel neu war, dass überhaupt diese Option bestand, das zu machen. Das war so eine weitere Befreiung für diese Figur Mario in einem Spiel, wo es eben so stark auch um Bewegung geht und eine elegante Verkettung von Bewegungen, die man machen soll. Und es unterstreicht das nochmal so sehr, dass hier eben der Spieler sich so ganz frei und ungezwungen auch fühlen soll und seinen eigenen schnellen, coolen, eleganten Weg durch die Level gestalten und finden soll.
Es ist wieder eine Mechanik, die also größtenteils optional ist, wie du sagst, und die dem Spieler Kontrolle gibt. Und wenn du das Fliegen gut einsetzt, dann holst du halt mehr raus aus den Levels. Genau, und das ist das eine. Ich finde, das ist ein Kontroll-Item und ein Angebot. Und das andere ist halt auch, dass es die Bewegung auf so eine befriedigende Art erweitert. Hm. Ja, es macht ja Spaß zu fliegen, wie du schon gesagt hast.
Hm. Wollen wir mal eben schnell noch über die anderen neuen Outfits sprechen, weil die sind, du lachst schon, ja. Die sind kurios teilweise. Ich finde sie allerdings nicht so bemerkenswert wie den Waschbäranzug. Also weil sie nicht richtig viel können. Das eine ist dieser Tanuki-Suit. Ein Tanuki ist im Deutschen ein Marderhund. Das ist im Grunde genommen vergleichbar mit dem Waschbäranzug, nur dass Mario hat eher so ein Ganzkörper-Outfit an, was eher dann wie dieser Marderhund aussieht, und er kann auch die gleiche Flugfähigkeit damit zeigen. Und er kann sich noch für kurze Zeit in so eine Steinstatue verwandeln, warum auch immer. Das heißt, auf der Stelle friert er dann ein und steht da als steinerne Statue rum und kann, wenn er dann von Projektilen oder Gegnern getroffen wird, das Spiel dennoch danach unbeschadet fortsetzen. Ist an sich jetzt natürlich nicht uncooler als der Waschbäranzug, kommt aber sehr viel weniger oft im Spiel vor. Also man findet diesen Anzug nicht so häufig, und das Gleiche gilt auch für den Froschanzug, der in erster Linie dafür da ist, dass man unter Wasser besser schwimmen kann. Dann ist die Steuerung nicht mehr so schlimm, wie sie bei allen Unterwasserleveln in 2D Jump'n'Runs ist. Sondern man kann ihn direkter quasi kontrollieren, so wie es auch oberhalb des Wasserspiegels möglich ist. Und dann gibt es noch ein Hammerkostüm, da kann man quasi Hämmer werfen, so wie das einige dieser Kröten im Spiel auch können, die Hammerbrüder, denen man immer begegnet. Find die alle irgendwie cool, diese Dinge, aber für mich lebt das Spiel in erster Linie von dem Waschbäranzug und dann vielleicht mit Abstrichen auch noch von der Feuerblume, weil es die einfach auch häufig gibt. Aber die kennt man natürlich in der Funktion schon aus den Spielen davor, dass man eben Feuerbälle werfen kann, um Gegner zu grillen. Was würdest du sagen, was ist dein Lieblingsanzug im Spiel?
Ja, der Waschbär ist natürlich das Coolste. Also der Tanuki-Anzug ist ja bloß eine erweiterte Version davon quasi und auch, wie gesagt, eher was für später. Und dann gibt's natürlich noch den Super Mushroom, der Mario zu Super Mario macht, also wie im Vorgänger. Also groß wird er dann und kann dann einen Treffer ab. Also dann wird er wieder klein bei dem Treffer und stirbt dann nicht. Dieses Tanuki-Ding ist doch so ein japanische Mythologie-Ding, oder? Diese ja. Statue. Ich meine gelesen zu haben, dass Miyamoto und das Team überlegt haben, ob sie das rausnehmen für Amerika, weil dieses Konzept dieser Tanuki-Statue nicht so verständlich ist außerhalb. Aber sie haben es halt doch drin gelassen, weil sie die Funktion cool fanden. Und sich in eine Statue verwandeln zu können, ist auch eine coole Fähigkeit, finde ich. Weil das macht dich ja nicht mächtig, das macht dich halt nur kurz stationär und verwundbar. Ja? Du kannst aber dadurch nicht durch irgendwas durchbrechen oder so. Meistens hilft es dir gegen so automatisch schießende Gegner, weißt du, wo du dich kurz unverwundbar machen kannst. Damit ja. du da einfach so ein größeres Fenster hast, um durch irgendwas durchzukommen.
Genau, es ist eigentlich fast auch wieder so eine optionale Hilfe, die du in Anspruch nehmen kannst, aber nicht musst. Und ich vermute mal, dass Profis werden mit den meisten Situationen im ersten Anlauf klarkommen und wissen, wie sie jetzt vorbeikommen. Gerade auch in den, ich habe ja vorhin schon mal beschrieben, dass in den Abschnitten, wo man gegen die Bowser-Kinder kämpft, da geht ja immer so ein Luftschiff-Abschnitt voraus. Und da ist es viel so, dass da solche Projektile und Kanonenkugeln umherfliegen. Und hier bietet sich sowas natürlich an, sich mal so ein kurzes Zeitfenster schaffen zu können, indem man unverwundbar ist. Aber es ist auch eher wieder ein Angebot. Und wo ich gerade diese Luftschiffabschnitte beschreibe, die entstehen auch stellvertretend nochmal für was anderes, was das Spiel auch sehr früh einführt, nämlich schon in seinem vierten Level. Das ist noch keins der Luftschiffe, aber auf die Luftschiffe trifft das auch in Gänze zu. Das sind sogenannte Autoscroller. Das ist was, was es auch vorher bei Mario nicht gab. Das sind quasi Level, wie der Name schon sagt, wo das Scrolling automatisch passiert und dafür sorgt, dass man eben in einer bestimmten Geschwindigkeit durch diese Level durchkommen muss. Das ist besonders auffällig hier beim Super Mario Bros. 3, weil man grundsätzlich in diesem Spiel ja auch zurückgehen kann. Das kannst du ja nicht im ersten Super Mario Bros., da gibt es immer nur eine Richtung, die ist nach rechts und du kannst dann nicht mehr quasi wieder in frühere Abschnitte zurückkehren. Das geht hier im dritten Teil, wodurch man auch alles besser absuchen kann und nichts irgendwie liegen lässt, aber eben nicht in diesen Autoscrollern. Weil du hier immer angehalten bist, dich weiter zu bewegen, so am besten irgendwo in der Mitte des Bildschirms, damit du weder von hinten noch von vorne von irgendwas überrascht werden kannst, was da an Projektilen oder Gegnern kommt. Und ich weiß noch, dass ich früher immer schon mit mir gehadert habe, Gunnar, ob ich diese Level cool finde oder blöd finde, weil sie sind teilweise interessant gestaltet, weil sie interessante Sprungeinlagen haben und du musst dann auch mal in einer schnellen Zeitfolge irgendwas machen, wo du denkst, hey, cool. Das kann ich als Spieler, ja, ich weiß, wie ich mit dieser Situation umgehen kann, aber sie sind natürlich auch eine gewisse Gängelung, wenn man es jetzt negativ beschreiben will, weil sie einem eben diese Spielgeschwindigkeit aufdrücken. Und ich bin für mich jetzt ein bisschen im Nachdenken über das Spiel im Vorfeld für diesen Podcast zu der Entscheidung für mich gekommen, dass ich schon verstehe, warum sie hier auftauchen, weil ich glaube, dass sie so ein bisschen so Meilensteine sein sollen oder so Zwischenprüfungen an den Spieler, um zu gucken, okay, Spieler, bist du in der Lage, eben in einem bestimmten Zeitrahmen diese Aufgabe zu bewältigen, die ich dir gerade vorsetze, nämlich irgendwie 4 geschickte Sprünge über 7 Projektile und dann noch einen Abgrund. Wenn du das kannst, alles klar, dann bist du auch in der Lage, den Kram dahinter zu bewältigen, der dann auf dich wartet. Das ist für mich am ehesten noch so die Erklärung, warum diese Abschnitte existieren im Spiel. Aber vielleicht hast du auch eine andere Theorie dazu.
Naja, ist da sicher auch Abwechslung einfach, ne? Dass du halt einfach noch ein bisschen leicht anderes Spielgefühl hast. Die sind ja immer dringender irgendwie. Die setzen den Spieler ja stärker unter Druck. Ich mag die gar nicht normalerweise in Spielen. In Mega Man und so war das alles ganz schlimm, aber ich fand sie jetzt hier nicht so schrecklich. Weil sie auf eine Art oft ähnlich sind und immer mit der Metapher der Situation ganz gut zusammenpassen. Sie nehmen halt nicht irgendeinen normalen Level und jagen dich da durch, sondern das ist dann immer schon irgendein spezifisch dafür gebauter Level, was mit Projektilen drunter durchducken und so. Sodass du das Gefühl hast, hier ist eine Sondersituation, in der ich mich stellen muss. Und hier geht es um eine besondere Herausforderung. Also tendenziell mag ich sie nicht. Hier haben sie mich jetzt nicht so spezifisch gestört wie manchmal in anderen Spielen.
Es gibt Leute, die sich richtig daran stören. Ich habe gesehen, dass es sogar ROM-Hacks für das Spiel gibt, die dafür sorgen, dass das Scrolling in diesen Leveln dann nicht mehr automatisch passiert, sodass man das rausnehmen lassen kann.
Spiele machen alles kaputt. Da hat sich Miyamoto doch was bei gedacht, der heilige Miyamoto. Da kann man doch nicht einen ROM-Hack machen.
Es ist ja auch ein Feature, was später dann in Spielen erhalten bleibt, also auch in der Fortsetzung auf dem Super Nintendo ist das ja etabliert. Und eigentlich, ja, stimmt, die Abwechslung ist definitiv auch ein Faktor, die da mit reinspielen dürfte. Ich finde sie im Großen und Ganzen auch cool. Und damit hat das Spiel schon innerhalb der ersten Hälfte, kann man mehr oder weniger sagen, der ersten Welt, eine ganze Menge seiner neuen Features eingeführt. Sehr organisch, sehr nachvollziehbar für den Spieler. Es kommt noch eine Menge dann hinzu, wenn wir jetzt mal über die eigentlichen Items hinausschauen, die so quasi die Erscheinungsform von Mario verändern, gibt es noch eine ganze Menge mehr, die dann da noch oben drauf gelegt wird. Zum Beispiel bekommt man in den Minispielen teilweise Hämmer, die quasi der Interaktion auf der Weltkarte dienen. Man kann damit Felsen zerstören auf den Karten, um Abkürzungen zu erzeugen. Oder man bekommt manchmal so magische Flügel. Die sind auch nicht für den Einsatz in den eigentlichen Leveln gedacht, sondern damit kann man ein Level auf der Karte überspringen. Oder es gibt ja auf der Karte, das haben wir noch nicht gesagt, teilweise auch Gegner, so einzelne Hammerbrüder, die da rumlaufen. Die bewegen sich quasi auch wie Mario immer hin und her auf der Karte. Und wenn es zu einer Kollision kommt, was über kurz oder lang unvermeidlich ist, dann gibt es da so eine kurze Kampfsequenz, was einfach auf einem statischen Bildschirm stattfindet. Und der Gegner wirft die ganze Zeit seine Hämmer oder was auch immer der jeweilige Gegner wirft. Und du musst es schaffen, ihm entweder auf den Kopf zu springen oder ihn zu beschießen in ausreichender Anzahl, bevor er dich trifft. Und dann kriegst du im Tausch wiederum ein Item, was in dein Inventar wandert. Aber das Spiel differenziert hier durchaus zwischen Items, die für die Action-Szenen gedacht sind oder eben für den Einsatz auf der Karte. Da gibt's ja auch noch, also mindestens ein ganz wichtiges musikalisches Item, über das wir dann hier noch sprechen müssen. Dass es im Spiel ist und warum es auch im Spiel ist.
Dass du mal andeutest.
Ja, ich weiß nicht, ob das nicht schon zu früh jetzt ist, aber du kannst es natürlich auch gerne erwähnen, was ich meine.
Nee, das müssen wir gleich noch ausführlich würdigen. Also ich finde aber überhaupt, dass das Spiel ein Inventar hat.
Ja,
ja, krass. Das ist ja schon ungewöhnlich für so eine Art Spiel. Und dann, dass es noch dieses Inventar aufsplittet in Karten-Items und dass ich dann mit dieser Karte nochmal extra interagieren lässt über diese Items. Ja, die Karte ist ja eh schon interaktiv. Und ich meine, das kann man gar nicht genug hervorheben. Ja, Karten gibt's in fast allen Jump'n'Runs heutzutage. Man nennt das ja heute ärgerlicherweise eine Saga-Progression nach Candy Crush Saga, ne, wenn du so eine Kette von Levels hast. Und das dient einfach der Visualisierung des Fortschritts. Und das war's. Und damit ist diese Funktion erfüllt und gut. Was aber dieses Spiel, das diese Karte neu einführt für eine Serie zu einer Zeit, als sowas noch nicht so üblich war, mit der Karte macht, durch die verschiedenen Wege, durch diese Stellen, die du persistent aufmachen kannst, dass sie dann aufbleiben, durch die auf der Karte beweglichen Gegner, mit denen du dich duellieren kannst und dann auch noch die Items, mit denen du auf die Karte einwirken kannst. Das ist schon ganz schön enorm. Ja? Also das finde ich schon echt ein cooles Feature, das wahnsinnig viel vom Spielgefühl ausmacht und das auch das Spiel stärker definiert, als die Actionsequenzen, so brillant sie auch sind. Ich finde, das ist das jetzt hier, wo man so ein typisches Mario Brothers 3 Gefühl hat, ja, dass man da diese ganzen Sachen kriegt. Klar, es ist cool, die Levels zu spielen, die aber auch schon im Teil 1 halt super gepaced sind, nicht zu lang, nicht frustrierend schwer, aber auch nicht leicht. So, das kriegen sie halt hin und das ist aber, glaube ich, einfach Handwerk. Also da sitzt halt dann der Miyamoto und seine Leute nachts um 3 und sagen, guck mal, wenn du hier zweimal zu schnell springst, dann fällst du da runter, lass da noch mal ein bisschen ändern. Und dann wird in diesem absurden Prozessen, die er damals gehabt haben, dass sie dann Sachen auf Papier gemalt haben und dann das rübergebracht haben in die Abteilung, wo die Leute mit den Computern saßen, die das dann in den Computer eingegeben haben und dann wieder zurück, ja, dass sie es dann spielen konnten. Ja, ein mühevoller Prozess, wo halt total viel gar nicht so ad hoc ausprobiert werden konnte, sondern das musste halt auf dem Blatt oder im Kopf ausprobiert werden.
Ja.
Das haben sie aber alles gemacht und immer wieder und immer wieder und immer wieder darauf iteriert und das ist, glaube ich, das Geheimnis einfach der Levels. Aber die Art, wie sie mit der Karte umgehen, das ist ja pures Design. Da haben sie sich einfach nach Prinzipien überlegt, was der Spieler können soll. Und ich glaube sehr stark, dass das alles sich darum dreht, dem Spieler Kontrolle und oder ein Gefühl von Kontrolle zu vermitteln über dieses riesige Spiel, das ja mit diesen ganzen vielen Welten und so. Ich habe am Anfang, als ich gespielt habe, ich hatte da gar keine rechte Erinnerung mehr dran an die Zeit in den 90ern, ich habe am Anfang gedacht, das war ein kurzes Spiel. Das hat ja bloß 7 Level.
Oh, also, echt?
Ja, ich dachte so, die Welt ist ja ziemlich klein von dem Spiel. Und dann so, es gibt noch mehr Welten. Ach so. Das war jetzt natürlich sehr naiv von mir, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Leute das am Anfang gedacht haben.
Boah, was das für ein Enthüllungsmoment sein muss, wenn du das zum ersten Mal spielst und du befindest dich im Jahr 1988 und du hast nicht das Wissen, was wir jetzt haben und du denkst, oh, das ist das ganze Spiel und dann ist das nur die erste von 8 Welten.
Ja, geil, oder?
Das muss Wahnsinn sein, weil wir haben auch gar nicht vorhin ausgeführt, weil wir dann zu einem anderen Thema gekommen sind. Wir haben gesagt, dass die Welten unterschiedliche Themen haben. Aber ich finde die auch alle so stark. Also es sind zum Großteil natürlich auch naheliegende Themen, wie es gibt ein Desertland und ein Skyland und ein Iceland. Aber die Karten sind alle anders und die Level sind alle auch anders gestaltet und haben andere Schwerpunkte. Und es gibt auch wirklich Sachen, die damals ich auch als neu empfunden habe und als wirklich interessant und cool. Zum Beispiel die vierte Welt, es ist Giant Land. Ist jetzt auch keine mega Überraschung, aber Mario bleibt in seiner normalen Größe, aber ganz viele Objekte und Gegner sind so auf Riesengröße angewachsen und man muss sich sehr viel mehr Mühe geben, dann da auf die Schildkröten drauf zu springen und es ist einfach auch ein super cooler Effekt und es gibt in manchen Leveln dann Türen, die übernimmt man lustigerweise aus dem westlichen zweiten Teil, diese Idee von Türen innerhalb der Level, durch die man gehen kann, die sorgen dafür, dass dieser Level sich transformiert. Einmal zwischen dieser Riesengröße und dann tritt man einmal durch, kommt in der gleichen Stelle in so einer alternativen Version dieses Levels wieder raus, wo die Gegner normal groß sind. Und sowas eine super coole, witzige Idee, die total nachvollziehbar ist. Es gibt das Pipeland, wo ganz viel dieses Reisen durch Röhren eine Rolle spielt, wo es ja häufig so ist in den frühen Mario-Spielen, dass diese Röhren sind halt am unteren Bildschirmrand und du gehst da rein und du siehst keine direkte Verbindung vorher dazu, wo Mario dann rauskommen wird. Und hier ist das so, dass es so wirklich große Röhrenlabyrinthe sind und du kannst dann nachvollziehen, okay, ich springe hier rein, dann scrollt es so mit und ich sehe, ich komme an der Stelle wieder raus. Und wenn ich aber zu diesem Zielpunkt hierhin möchte, muss ich da in diese Röhre rein. Und das ist einfach schlau. Du hast in jedem Level andere Aufgabenstellungen, vielleicht nicht in jedem, aber du hast sehr viele unterschiedliche Aufgaben und Levelgestaltung und immer was Neues da drin und es wird immer was Neues ausprobiert. Also da ist das Spiel schon sehr, sehr stark. Auch wenn ich heute sagen muss, ich finde das Spiel nach wie vor groß. Also es hat zum Glück ja eben 8 Welten und nicht nur die eine, die du angenommen hast. Aber die Level selber sind oft auch relativ kompakt, so zwischen Anfang und Ende. Das nimmt erst in der zweiten Spielhälfte so ein bisschen zu, dass die etwas größer und damit auch anspruchsvoller werden. Durch die ersten Spielabschnitte habe ich das Gefühl, kommt man wirklich recht schnell durch. Und da hat man auch das Gefühl, dass man ein Spiel spielt, was eben schon relativ alt ist und mit überschaubar großen Leveln arbeitet.
Ja, ich habe das natürlich auch schon gecheckt, relativ schnell. Nachdem ich dann in 1,5 Minuten durch den ersten Level war, habe ich mir schon gedacht, dass das Spiel nicht insgesamt 8x1,5 Minuten lang ist. Also das war dann schon so. Aber das ist ja eigentlich eine total angenehme Art, dieses Spiel zu spielen, wie sie das gemacht haben. Also du hast halt relativ viele Level, aber sie sind relativ klein. Sie bieten schon Geheimnisse. Sie sind super unterschiedlich von Welt zu Welt, vor allen Dingen auch optisch. Du hast jetzt ein paar genannt, aber auch Darkland mit seiner Lava und der Dunkelheit und sowas. Du erlebst relativ viel unterschiedliche Sachen in relativ kurzer Zeit und du kannst einfach viel machen. Und wenn du mal an einer Stelle immer wieder scheiterst, dann gehst du halt woanders hin. Ja, das ist ja das Schöne an so größeren Spielen. Mei, wenn du halt an einer Stelle nicht weiterkommst, dann probierst du dich erstmal anders aus. Und wenn du das dann geschafft hast, gehst du vielleicht nochmal zurück. Und diese Möglichkeit bietet das Spiel hier halt auch. Ja, und das ist ein immenser Fortschritt gegenüber dem Vorgänger.
Ja, oder du schaust dann eben mal, wenn du wirklich nicht weiterkommst, okay, was habe ich noch im Inventar, was kann mir da helfen? Weil ich da ganz ehrlich sagen muss, und das sage ich nicht, weil ich jetzt der beste Mario-Spieler bin, aber ich glaube, ich habe eine okaye Erfahrung oder Kompetenz darin, solche Spiele zu spielen. Ich habe das nicht so häufig benutzt und deswegen, da gibt es auch Items darunter, die habe ich echt fast nie in den letzten 30 Jahren wirklich mal verwendet, als ich das gespielt habe. Ich glaube, ich habe in dem Zusammenhang nämlich auch eben was verwechselt. Es gibt sowohl so magische Flügel im Spiel, mit denen man quasi durch so eine Action-Szene durchfliegen kann, als auch eine Wolke, mit der man das direkt auf der Karte schon überspringen kann. Aber da sieht man, okay, das sind so Sachen, die kommen echt selten zum Einsatz. Oder auch, es gibt so eine Art Spieluhr und die sorgt dafür, dass eben diese Hammerbrüder auf der Karte einschlafen und sich nicht mehr bewegen können. Aber es ist cool, dass es das alles gibt. Wie du schon sagtest, man darf diesen ganzen Punkt nicht unterschätzen, wie wichtig dieser ganze Überbau mit den Oberweltkarten und dem Inventar und den verschiedenen Arten der Items ist. Also das erweitert das Spiel ganz stark und es verortet einen auch sehr viel mehr selber im Spielgeschehen und macht das alles nachvollziehbar als eben diese sehr strikte und lineare Abfolge, die einem vorher in den anderen Spielen, ich würde nicht sagen hingeklatscht, oder sagen wir einfach, die einem vorgegeben war. Das macht hier ein ganz, ganz anderes Spiel daraus und ganz viele Spiele in der Folge imitieren ja auch dieses Konzept davon, dass man sich eben über Weltkarten bewegt, von denen aus man dann die Action-Sequenzen erreicht. Das ist ja was, was später echt Standard wird für Spiele im gleichen Genre, aber auch in anderen Genres auf ungefähr allen Plattformen. Ihr merkt es schon, das ist ein Spiel, über das sagen wir sehr, sehr viel Positives. Das liegt daran, weil das Spiel ist einfach wahnsinnig gut. Es ist ein unbestrittener Klassiker. Es hat aber auch seine Schwachpunkte. Also fast jedes Spiel, was als perfekt gilt, hat auch irgendwas, was nicht stimmt. Und das ist hier, würde ich sagen, sogar was relativ Gravierendes, denn das Spiel hat keinerlei Speicherfunktion. Das kann man sich heute kaum vorstellen bei einem Spiel, was man kann es schlecht in eine Zahl pressen. Es gibt dieses in verschiedener Anzahl erscheinende Memory-Spiel, weil das ja durch Score getriggert wird und die ganzen Minispiele und Pipapo. Aber es hat sicherlich mehr als das Doppelte der 32 Level, die Teile 1 und 2 hatten. Und man kann da, wenn man jetzt kein absoluter Profi ist und das wirklich von vorne bis hinten spielen will, 5 bis 6 Stunden mit verbringen. Und ich erinnere mich daran, dass ich als Kind immer dachte, Ja, das spielst du jetzt mal nicht, wenn du weißt, dass du nur eine halbe Stunde Zeit hast, weil dann dies oder das ansteht, sondern das war dann mal was fürs Wochenende oder für einen Tag, wo du wusstest, okay, nach der Schule hast du wirklich gar nichts mehr zu tun. Das ist ein Manko dieses Spiels, weil du hast auch keine Passwortfunktion, was ja häufiger zu der Zeit noch genutzt wurde, um Fortschritt festzuhalten, sondern du fängst immer wieder von vorne an, wenn du das NES wieder neu einschaltest. Und dafür nutzt das Spiel ein Item in Form der Warp-Flöten, um dieses Problem zu tackeln. Das ist ein Item, das sehr gut versteckt zweimal in der ersten Welt zu finden ist und einmal in der zweiten Welt. Ich werde es einmal versuchen, so in aller Kürze hier zu erklären. Das ist ein Level 1-3. Wenn man sich da lange auf eine bestimmte Plattform stellt, dann fällt man quasi in eine Hintergrundebene des Bildes und läuft am Ende nochmal in einen quasi Backstage-Bereich dieser Theaterbühne, die man da verlässt, und kommt in einen Raum, wo einem Toad aus einer Schatztruhe so eine Flöte schenkt. Mit dem Hinweis, dass da was ganz Tolles passieren wird, wenn man die spielt. Und eine weitere Flöte findet man in der Festung von Welt 1. Wenn man als Waschbär Mario an eine bestimmte Stelle am oberen Bildschirmrand fliegt, kann man einen Raum erreichen, da gibt es nochmal eine. Und in der zweiten Welt muss man was machen, was wir vorhin schon mal beschrieben haben, nämlich auf der Karte den Hammer an einer bestimmten Stelle verwenden. Dann kann man da einen Felsen wegklöppeln und dahinter findet sich schließlich ein Duell mit einem Hammerbruder und dann bekommt man so eine Flöte. Und damit kann man quasi die neunte Welt des Spiels erreichen. Zumindest wird sie in dem Statusbereich unten im Bild dann so genannt. Das ist aber eigentlich nur eine Darstellung von verschiedenen Röhren, die für verschiedene Welten des Spiels stehen. Und hier ist es so, dass je nachdem, in welcher Welt man so eine Flöte benutzt, dass man in verschiedene Welten dann reisen kann. Von Welt 1 kommt man in die Welten 2 bis 4. Von den Welten 2 bis 6 kann man in die Welten 5 bis 7 reisen. Und in Welt 7 oder 8 kommt man in Welt 8. Das heißt, wenn man jetzt aufgepasst hat, weiß man, mit diesen drei Warpflöten kann man direkt bis nach Welt 8 kommen. Mir ist tatsächlich selber beim Spielen aufgefallen, Gunnar, dass man es noch schneller schaffen kann, nur mit den beiden Flöten von Welt 1, weil du hast die beiden Flöten, benutzt die eine, dann bist du ja in dieser Warpzone, die Welt 9 ist. Und wenn du noch in dieser Warpzone bist auf der Karte, benutzt du einfach die zweite noch, und weil du ja quasi vom Spiel bewertet in Welt 9 bist, kannst du auch von hier aus direkt in Welt 8 reisen. Ich habe das dann mal gestoppt, also du schaffst es binnen weniger Minuten, die allerletzte Welt des Spiels aufzusuchen. Es ist aber gut, dass das Spiel dir die Option bietet, zu sagen, du möchtest nicht unbedingt in Welt 8 landen, sondern vielleicht auch im Giantland oder im Skyland oder im Iceland. Weil es soll natürlich für dich auch hier wieder eine Möglichkeit geschaffen werden, zu sagen, ja, die Welt mag ich gerne, die mag ich nicht so. Das hebelt ein bisschen diesen Schwachpunkt aus, dass man nicht speichern kann. Aber es ist natürlich kein kompletter oder richtig guter Ersatz dafür, weil es sich auch immer ein bisschen wie Cheaten anfühlt oder wie, ich habe nicht das Spiel in Gänze gelöst oder mich allen Aufgaben gestellt, sondern ich habe halt Hilfsmittel benutzt, um da durchzukommen. Aber es gibt wahrscheinlich eine Menge Leute, und ich selber habe das Spiel auch über die Jahre oft unter Einsatz dieser Flöten durchgespielt, weil man eben einfach nicht immer ein paar Stunden Zeit hat, um alle Welten komplett zu spielen. Die haben später um die 10 Level, so eine Welt. Und wenn man dann noch dazu rechnet, dass man vielleicht auch mal stirbt hier und da, dann zieht sich das einfach lang hin.
Ist das wirklich nur dem Speichern geschuldet? Ja, ne? Das ist einfach nur ihr Ersatz für eine Speicherfunktion. Oder hat das noch eine andere spielimmanente Funktion? Also würden Sie, wenn Sie eine Speicherfunktion hätten, die, was weiß ich, weltenspezifisch Passwörter hat, bräuchten Sie die andere Version dann noch?
Tja.
Bräuchten Sie die Flöten dann noch?
Also als Kind hatte das immer für mich so eine besondere Magie oder so eine Faszination, zu sagen, du findest so ein Item, was es nur dreimal im Spiel gibt. Das war nochmal ein ganz toller Moment, wenn das passiert ist, aber ich glaube schon, dass es im Wesentlichen irgendwie das Fehlen einer Speicherfunktion ausgleichen sollte. Und es gäbe ja wenig Grund dafür, dass diese Flöten dann noch drin sein müssten, wenn man eben zwischendurch auch abspeichern könnte, weil dann würdest du im Regelfall ja sagen, ja, ich möchte das schon komplett spielen, wenn ich die Gelegenheit habe, zwischendurch einfach auch aufzuhören.
Das ist ganz interessant, weil es wieder ein Item ist, das dem Spieler Kontrolle gibt. Und zwar krass viel Kontrolle, also quasi spielebrechende Kontrolle. Die anderen Items geben dir Kontrolle in dem Level, über die Gegner, über deine Bewegung. Und dieses hier lässt dich aus der Spiellogik ausbrechen fast. Also du kannst damit halt ganze Welten überspringen, Abkürzungen im Grundlegenden finden. Also insofern ist es logisch weitergedacht, weil ja alle Sachen oder fast alle Sachen jetzt sich diesem Thema der Kontrolle unterordnen, die neu sind im Vergleich zum Vorgänger. Also es passt da schon halt irgendwie ganz gut rein und sei es nur als Gimmick. Aber wie gesagt, sie brauchten es halt ja offenkundig, weil sie keine Speicherfunktion drin haben. Speichern auf dem Modul hat ja immer Probleme, ist ja vielleicht auch technisch dann schwieriger gewesen mit Batterie, weiß ich nicht. Aber ein Passwortsystem würde hier ja auch nicht gut reinpassen. Weil das ja nicht so linear ist in dieser Form, oder?
Ja, du hättest ja zumindest Passwörter für den Anfang der einzelnen Welten machen können. Also klar, dann müssten diese Passwörter irgendwie sich noch auch die Inventarbefüllung merken im Idealfall. Aber auch das wäre, glaube ich, zu verschmerzen gewesen. Dann hättest du halt gesagt, okay, das Inventar ist am Anfang immer mit 2 Pilzen und 2 Blumen und 2 Blättern befüllt. Also man hätte das schon machen können, aber es gibt generell nicht viele Nintendo-eigene Spiele, die mit Passwörtern gearbeitet haben. Die hatten entweder, also auch so NES-Zeiten, hatten die Speicherfunktionen wie Zelda oder sie hatten halt gar keine Speicherfunktion. Keine Ahnung. Also warum sie es nicht gemacht haben, es wäre jetzt 1988 nicht super ungewöhnlich gewesen. Es gibt auch durchaus ein paar Dutzend Spiele, die Speicherbatterien hatten. Glaube nicht, dass es unbedingt technische oder Kostengründe hatte, weil also das Spiel war deutlich größer als jetzt der erste Teil, was die reine Speichermenge angeht, also ungefähr 10-mal so groß. Wir sprechen jetzt hier von 3 Mbit, die das Spiel hatte. Und was auch nochmal ein Faktor für sich ist, der nicht so bekannt ist bei den NES-Spielen, die hatten ja ganz häufig auch solche Zusatzchips drin. Also ein Thema, über das wir beide uns schon mal unterhalten haben, als es auf dem Super Nintendo um Star Fox ging in der allerersten Folge von Super Stay Forever. Das haben die ja auch schon gemacht. Die hießen da oft MMC-Chips für Multi-Memory-Controller und das hatten sie hier auch drin über Super Mario Bros. 3 schon in der dritten Iteration, also MMC-3. Das waren so kleine Zusatzchips, die technische Features verbessern konnten. Das hat hier insbesondere dafür gesorgt, dass das Scrolling besser war im Spiel. Und hat auch Sachen ermöglicht, wo wir eigentlich jetzt sagen würden, das ist ein selbstverständlicher Aspekt dieses Spiels. Das war es nicht auf der NES-Hardware, nämlich, wir haben schon häufiger beschrieben, dass du unten im Spiel verschiedene Anzeigen hast. Zum Beispiel diese Anzeige, die dir zeigt, ob du flugbereit bist und sowas. Das ist so eine typische Anordnung kleiner Symbole und Ziffern durchgehend am unteren Bildrand. Und oben ist das eigentliche Spielgeschehen. Und dass das so aufgeteilt war, unten so eine statische Anzeige und oben diese scrollende Spiel-Action, das war nur möglich, weil eben dieser Zusatzchip auf dem Modul war, der das übernommen hat. Und um jetzt wieder den Bogen zu machen, ich glaube, die hätten da schon eine Speicherbatterie reinbauen können. Vielleicht haben die auch gedacht, Spieler finden das super cool, diese Flöten zu finden und sich somit einen schnelleren individuellen Weg durch das Spiel zu bauen. Aber ich sag da an der Stelle nochmal, ich finde es halt eigentlich schade, in diesem Spiel bewusst größere Bereiche auszulassen, weil die eigentlich alle Spaß machen. Also lassen wir jetzt vielleicht mal die Welten außen vor, also wie jetzt Waterland, wo ganz viel unter Wasser stattfindet, mag ich persönlich jetzt nicht so, aber was das Spieldesign angeht und dieses unglaubliche Polishing, das du schon erwähnt hast, da ist es eigentlich eine Schande, bestimmte Spielbereiche in diesem Spiel zu ignorieren.
Ja, das stimmt schon. Also wenn man es halt ein bisschen kann und in den 8 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden, die man dafür braucht, ganz gut durchkommt, ist es schon voll lohnenswert, das alles gesehen zu haben. Hm. Weil da wirklich auch jeder Level für sich halt schön ist. Zu den MMC-Chips noch ganz kurz. Dieses Spiel kommt mit dem MMC-3. Nintendo hat das so schleichend gemacht damals. Du sagtest schon, das ist nicht so super bekannt mit den Chips. Nintendo hat das halt einfach nicht beworben. Ja, die haben das halt einfach gemacht. Und diese MMC-Chips sind durch ganz verschiedene Iterationen gegangen. Dies hier ist, wie gesagt, Teil 3. Es ging noch bis 6 hoch. Den 6. gab es dann ganz zum Schluss nur noch. Und die wurden alle für bestimmte Spiele eingesetzt und haben alle, der 5er war der besonderste, der weitest entwickelte. Und die haben alle zusätzliches RAM. Der 5er hat extra Soundchannel. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie das mit der Technik so, also da bin ich jetzt nicht versiert genug. Das müssen wir mal in der Folge mit dem Henner besprechen, wenn wir der...
Ich auch gerade gedacht.
Ja, genau. Wenn wir die NES-Folge mal machen irgendwann in, keine Ahnung, 2037, dann setzen wir uns damit mal komplett auseinander. Ja, aber es ist halt schon wahnsinnig, wie stark diese Chips grundlegende Funktionen erleichtert haben.
Also sie haben doch dazu beigetragen, dass das NES so langlebig war. Wir haben ja hier in dieser Reihe auch mal Kirby's Adventure besprochen. Das ist ein Spiel, was, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von 1993 war. Und du hast vorhin mal gesagt, das NES gab es zumindest in Japan seit 1983. Und da ist ein Riesensprung, was die technische und audiovisuelle Qualität dieser Spiele angeht. Also natürlich bleibt es immer auf so einer 8-Bit-Ebene. Aber die späten Spiele, die eben dann sehr profitiert haben von diesen Spezialchips, die sehen schon ganz anders aus oder wirken ganz anders als die Spiele, die zum Marktstart rauskamen. Also eigentlich ist es ein recht spannendes Thema tatsächlich und komisch, dass Nintendo erst später dazu übergegangen ist, das auf so eine sehr, sehr prominente Art und Weise zu bewerben, also dann zu Super Nintendo-Zeiten mit dem FX-Chip.
Also man muss auch mal sagen, wie abgefahren es ist, dass die damit durchgekommen sind, die Nintendos. Das ist eine 8-Bit-Konsole. Schon 1988 kam ja das Mega Drive, ja. Direkte 16-Bit-Konkurrenz, direkt dagegen. Die hat dann noch bis Ende 1990 gebraucht, bis sie in Europa war und zwischendurch halt in Amerika, in diesen typischen, wie man das damals gemacht hat, ne? 88 Japan, 89 Amerika, 90 Europa. Und das Mega Drive konnte natürlich schon ganz andere Sachen. Und Nintendo hat es geschafft, sich mit dieser Technologie der MMC-Chips, die ihre Spiele verbessert haben, und einfach dem brillanten Spieldesign, sich der übermächtigen, technisch deutlich überlegenen Konsole entgegenzustellen und sich dann sogar leisten zu können, auf einem Spiel 3 Jahre rumzusetzen, bis sie das endlich nach Europa bringen, ja, ohne Angst offenkundig oder ohne zu große Angst, dass sie überholt werden einfach von der Konkurrenz, was ja dann später in dem ganzen Konsolenrennen immer wieder ein Riesenthema ist, ja. Die setzen sich gegenseitig unter Druck, der eine hat das Feature schon, der andere muss nachziehen, die Konsole muss früher raus, die Konsole muss früher den Preis senken, weil die anderen den Preis gesenkt haben und so. Und Nintendo hält hier einfach aus mit der technisch unterlegenen Konsole, indem sie ihre Modulchips verbessern und halt einfach ein brillantes Spiel rausbringen, auf das halt alle warten. Und dass sie halt damit durchhalten konnten. Das ist ganz schön abgefahren.
Ist ein bisschen so, als hätten sie absichtlich in jedem Gebiet dann noch darauf gewartet, dass das Mega Drive erscheint, um danach erst Mario zu veröffentlichen und sie dann nochmal zu zeigen, hey, guckt mal, unser Spiel ist so viel besser als eure, wir kommen da auch mit unserer alten Hardware gegen an. Und das zeigen wir euch gerne in Japan, dann in den USA und dann ein Jahr später auch nochmal in Europa. Also es war erstaunlich, wie gut das für Nintendo funktioniert hat, die eben noch keine neue Konsole marktreif hatten, dass Super Mario Bros. 3 wirklich das Spiel war, was Konsolenspieler einfach haben und spielen wollten. Und das, ja, liegt zum einen natürlich auch daran, weil es durch diesen MMC-Chip war, es technisch relativ zeitgemäß. Es war natürlich trotzdem hinten dran im Vergleich zum Mega Drive. Aber spielerisch war das natürlich einfach, du hast vorhin schon mal dieses Streben nach Perfektion beschrieben. Das war hier extrem ausgeprägt und das ist sicherlich auch eins der Spiele, was ganz deutlich ein Zeugnis dafür ist, wie sehr Miyamoto darauf gepocht hat, eben immer und immer wieder diese Level zu optimieren und dann nochmal ranzugehen und den Gegner wieder zu verschieben und die Plattform nochmal anzupassen und all das immer weiter zu schleifen. Also du findest wirklich wenige Sachen, die nicht mindestens mal sehr gut funktionieren in diesem Spiel, wobei es auch da noch ein großes Thema gibt, das möchte ich gerne auch noch ansprechen, Gunnar, weil wir ein bisschen jetzt abseits der Speicherfunktion wieder weggekommen sind von Sachen, die nicht so gut sind. Ich finde seit jeher, dass die Bosskämpfe keine Stärke des Spiels sind. Ich finde die geradezu überflüssig, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe mir da irgendwie viel erhofft von, gerade als Kind erinnere ich mich daran, als man diese Bowser-Kinder in der Anleitung sieht, also Larry und Morton und Wendy und Iggy mit ihren verrückten Frisuren und alle mit den Zeptern in der Hand, die sie den Königen geklaut haben. Du denkst, wow, das sind bestimmt 7 super vielfältig, anspruchsvolle, clevere, tolle Gegner und das sind sie leider nicht.
Ja, also es ist jedes Mal ein relativ ähnlicher Kampf. Du springst den halt 3-mal auf den Kopf und weichst ihren Projektilen aus und so. Das ist eigentlich enttäuschend, gerade weil man nach der Anleitung das Gefühl hat, hier wären Persönlichkeiten. Ne? Die sprechen dich ja an in der Anleitung und sagen so Sachen wie, boah, dass du so viele Bewegungen hast, da muss ich richtig gegenhalten oder so. Und dass da dann an der Stelle nicht so viel kommt, ist fast ein bisschen schade. Und dann gibt's noch Boom Boom. Das ist ein großer Gegner, der halt cool ist, aber der dafür immer wiederkommt und noch Bowser selbst und der ist schon der spannendste, weil das ist mal ein richtiger Bossgegner, den du nicht nur so normal besiegst, sondern wo du eine Methode finden musst, dass er sich selber besiegt sozusagen und durch den Boden bricht und dann verliert. Aber das ist eigentlich, du hast schon recht, ein schwächerer Teil des Spiels.
Also hier hätte ich auf jeden Fall noch Potenzial gesehen. Lustigerweise bleibt das ja auch noch so in der Fortsetzung, die es zum Spiel dann später auf dem Super Nintendo gibt. Auch da würde ich immer sagen, dass die Bosskämpfe eher eine Schwäche des Spiels sind. Allerdings ist der Rest einfach auf so einem unglaublich hohen Niveau, dass das dem Spiel in der Wahrnehmung nie so richtig geschadet hat, dass das kein so starkes Element des Spiels ist. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass die Bowser-Kinder auf den Luftschiffen, die sind ja quasi immer nur das Schlussmoment dieser Level und dem geht ja jeweils auch noch ein Jump-Run-Abschnitt auf dem Luftschiff selber voraus, sodass man das als nicht so negativ dann wahrnimmt, dass sich eben am Ende, du denkst dann so, okay, das ist jetzt wirklich nur der Abschluss, dann läuft er halt immer so hin und her oder springt hin und her von links nach rechts, du hüpfst dreimal drauf und dann war's das. Aber eigentlich hast du die richtige Arbeit schon vorher gemacht, indem du den Level gemeistert hast.
Wir haben Nintendo ganz schön gelobt für ihre Qualität und für diese Sache mit den Chips und so, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass sie dieses Spiel in den Markt gebracht haben, auch weil sie so krass der Platzhirsch waren damals. Die hatten halt da 50-80% Anteil zu einer bestimmten Zeit vom Videospielemarkt, in den USA vor allen Dingen auch. Die hatten einfach Geld wie Heu und die haben massiv viel klassisches Marketing gemacht, gerade für Super Mario Brothers 3.
Oh ja.
Gerade dieses Spiel ist eins der meistbeworbenen Spiele überhaupt zu der Zeit. Das ist sicherlich das Spiel mit dem größten Budget für Marketing. Das ist das Spiel, was im Fernsehen, im Kino, es hatte eine eigene Fernsehserie später. Sie haben ein absurdes Product Placement gemacht in dem Film The Wizard von 1989 von Universal Pictures. Die wollten was zu Gaming machen und Nintendo wollte gerne ihr Spiel bewerben. Und dann haben die so einen Deal gemacht und haben halt diesen Film ausgestattet mit allen möglichen Nintendo-Zeugen. Da kommt echt lauter Spiele drin vor. Und der Power Glove von Nintendo, dieser absurde Controller, alles kommt drin vor, um da futuristisch auszusehen und gamey auszusehen. Und da drin kommt halt auch Super Mario Bros. 3 vor an so einer richtig prominenten Stelle, richtig gefeiert in dem Film. Mhm. Diese ziemlich schwachsinnige Handlung ist, dass da drei Jungs durch die USA reisen, um an einem Videospielturnier teilzunehmen. Und der eine Junge ist halt der kranke Nerd und der andere bringt ihn dann da durch die Gegend. Und der ist halt immer der Gehänselte, aber spielen kann er halt toll, bla 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 bla, wie man sich das halt so vorstellt. Und eine dieser Disziplinen, die da gespielt werden, ist Super Mario Bros. 3. Ja, es wird dann groß inszeniert auf einer Bühne im Film und so. Und auch schon damals hat man gedacht, boah, das ist ja wohl ein Werbespot, ne? Mhm. Also der Film kam auch nicht so besonders gut an, aber für Nintendo war es natürlich eine Hammerwerbung. Und die haben im Wesentlichen, wir haben ja schon gesagt, durch diesen verschobenen Release und so, das ganze Jahr 1989 Werbung für das Spiel gemacht. Also mit ihrem hauseigenen Nintendo Power immer mal wieder darauf hingewiesen, mit Werbekampagnen, Figuren gab es ja und alles. Sie haben die ganze Maschine gedreht da. Und dann gab es auch einen richtigen Hype da drauf. Ja? Die Leute haben richtig drauf gewartet.
Ich habe tatsächlich gelesen, du hast vorhin schon mal gesagt, was die Entwicklungskosten waren, nämlich diese $800.000, was jetzt heutzutage ungefähr $2 Millionen entsprechen würde. Und zu dem Marketingbudget habe ich an irgendeiner Stelle im Rahmen der Recherche gelesen, dass da über $20 Millionen ausgegeben wurden, was mir extrem viel vorkam. Aber da bist du vielleicht eher der Experte, aber denkst du nicht, so Ende der 80er für ein Konsolenspiel, gab man da über $20 Millionen Marketingbudget aus?
Ich halte das für nicht unwahrscheinlich.
Ich finde das krass.
Also allein, dass man sieht, was sie gemacht haben mit Fernsehwerbung und allem Kram, da kommst du ja relativ schnell auf Summen. Also ist das USA oder weltweit?
Ich glaube, das war für USA nur ausgewiesen.
Das kann schon sein. Also Nintendo ist eine Firma meines Erachtens, die schon immer viel klassisches Marketing gemacht hat. Mhm. Das nimmt man oft nicht so wahr, finde ich, im Gaming, weil sie jetzt nicht so ganz klassisch die sind, die dann in der Videospielezeitschrift Anzeigen schalten. Oder auf einem Videospieleportal, aber die sind immer viel in den Mainstream gegangen. Man muss ja bedenken, die haben ja hinterher von dem Spiel 17 Millionen Stück verkauft. Mhm. Und 17 Millionen, wenn es nur $10 kosten würde, das Modul, dann wäre es ja schon 170 Millionen Rohumsatz. So ein Modul kostete aber 40, 50.
Ja, interessanter Punkt. Es gab so eine Chipknappheit auch mal Ende der 80er. wo die Spiele richtig teuer waren zeitweise. Also sagen wir mal, es hat 40, 50 Dollar hat es sicherlich gekostet.
Dann bist du ja die 170 Millionen mal 4 oder 5. Dieses Spiel hat ja sicherlich damals eine 500 Millionen Umsatz gemacht, eher mehr, über die Zeit. Und wenn es jetzt davon auch nur ein Fünftel in Amerika gemacht hätte, dann ist das ja gar keine unrealistische Relation, ja. Dass du halt, um 100 Millionen zu verdienen, nochmal 20 Millionen ausgibst, plus die Modulkosten, ist jetzt nicht aus der Welt, finde ich.
Ja, die konnten das wahrscheinlich antizipieren nach dem Erfolg der ersten beiden Spiele und es ist ja tatsächlich wirklich eins der erfolgreichsten NES-Spiele überhaupt. Also du hast ja auch nur in Anführungszeichen etwas über 60 Millionen verkaufte Konsolen und da ist natürlich 17 Millionen verkaufte NES-Exemplare schon der Hammer. Das ist mehr, um jetzt hier mal Relationen abzubilden, als die beiden Zelda-Spiele zusammen hatten auf dem NES. Und es ist auch mehr als doppelt so viel wie von Teil 2. Davor sind noch die Spiele, natürlich der erste Teil und etwas überraschend Duck Hunt. Aber der Grund dafür ist, das sind typische Bundle-Spiele gewesen. Also gerade das erste Mario und Duck Hunt auch, die lagen häufig dem NES bei. Das war bei Mario Bros. 3 nie der Fall. Und dafür die 17 Millionen enorm erfolgreich. Und das ist auch eine Zahl, die jetzt schon viele Jahre alt ist, also ungefähr 20, um genau zu sein. Da ist noch nicht mit reingerechnet. Das Spiel wurde später für den Game Boy Advance noch neu veröffentlicht. Und wir könnten eine Sonderfolge dazu machen, für wie viele Systeme das als Virtual Console Spiel veröffentlicht wurde oder dass es im Switch Online Katalog mit dabei ist oder dass es auf dem NES Classic Mini war. Also das ist ein typischer Titel, den kramt Nintendo bei jeder Gelegenheit jetzt nochmal raus, um damit nochmal ein bisschen Geld zu machen oder Leute dazu zu motivieren, Abos abzuschließen oder sich irgendwie ein Gerät zu kaufen, eine Retro-Hardware, dann ist dieses Spiel nach wie vor einfach noch ein Zugpferd, weil es so beliebt ist und zu Recht auch ein großer Klassiker ist.
Also wenn du die ganzen Versionen mitrechnest, die in irgendwelchen Abos mit drin sind und damit ja im Zugriff von Spielern, ich weiß gar nicht, wie man die jetzt zählt, ob man die dann nur zählt, wenn die gedownloadet sind und natürlich dann auch noch die Mini-NESs so, das hat ja bestimmt 25, 30 Millionen Verbreitung.
Ja.
Vielleicht sogar noch mehr. Also das ist schon ein sensationell erfolgreiches Spiel, alles in allem.
Interessant vielleicht auch noch an der Stelle, wenn wir so ein bisschen über das Spiel selber hinausgehen, dass es ja zum einen natürlich eine Fortsetzung bekommen hat, was nicht im Westen wahnsinnig bekannt ist, weil das Spiel, das in Japan Super Mario Bros. 4 hieß, mit Untertitel, ist das Spiel, was wir im Westen kennen als Super Mario World, also dem Super Nintendo Launch-Titel, der ganz, ganz stark aufbaut auf Super Mario Bros. 3. Also es gibt auch wieder eine Oberweltkarte. Es gibt eine Flugfähigkeit hier, dann anders umgesetzt mit einem Cape statt mit einem Waschbärschwanz. Und ansonsten alles nochmal ein bisschen schöner, ein bisschen bunter, ein bisschen mehr 16-Bit-Style. Und Gleiches gilt auch für die recht frühe Neuveröffentlichung, die es von Super Mario Bros. 3 gab. Es gab nämlich später in den 90ern, 1993, Super Mario All-Stars für Super Nintendo. Und das waren nochmal alle drei NES-Spiele gebundelt, zusammen plus einem Spiel namens Super Mario The Lost Levels. Und das wiederum war die japanische Version von Super Mario Bros. 2. Sehr, sehr schöne Spielesammlung, erinnere ich mich auch sehr lebhaft noch dran, wie ich mir die damals gekauft habe. Heutzutage, ja, die hat ihre Berechtigung und die ist natürlich für sich gesehen irgendwie etwas schöner, weil sie mehr Farben nutzt und sowas. Ich bin aber schon auch in dem Lager, das sagt, so ästhetisch ist es Geschmackssache, ob man das NES-Spiel lieber mag oder das 16-Bit-Spiel auf dem Super Nintendo, weil dieser etwas blasse und gedeckte Look, den NES-Spiele häufig hatten, der funktioniert schon gut beim Original. Aber dennoch eine schöne Spielesammlung und ungewöhnlich vor allem für Nintendo, so wenige Jahre später so eine überarbeitete Version eines ihrer Spiele bereits zu veröffentlichen.
Ich finde die NES-Version in ihren Farben perfekt. Diese neumodische Version brauche ich dann eher nicht so, fand ich. Aber das ist aus heutiger Sicht jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man das damals so von dem einen zum anderen kam, hat man sich natürlich sehr gefreut über den 16-Bit-Look.
Ja, man hat sich vor allem sehr gefreut, dass all die Spiele dann eine Speicherfunktion hatten.
Ah, ja.
Das war nämlich der große Unterschied.
Ja, jetzt geht's plötzlich, oder was?
Ja, jetzt hatten die alle einen Batteriespeicher drin.
Ja, das haben sie dann hingekriegt.
Ja.
Naja.
Und ansonsten eine Game Boy Advance Version gibt es noch aus den frühen 2000ern. Die ist im Grunde genommen wie die Super Nintendo Version. Plus viele Sprachsamples von Charles Martinet, dem zwischenzeitlich als Mario-Sprecher etablierten Menschen, und einem ganz interessanten Feature, das hatte E-Reader-Support. Der E-Reader war so eine Zusatzhardware, mit der man so physische Karten einscannen konnte. Gab es leider nie in Deutschland zu kaufen, deswegen ist das hier nicht so verbreitet. Und damit konnte man weitere Level freischalten, die quasi nicht im Ursprungsspiel waren, die aber sehr interessant sind und die auch heute noch viel Spaß machen. Es gibt eine Virtual Console Neuauflage des Spiels für die Wii U. Da sind tatsächlich diese Level schon freigeschaltet. Also auch diese Version für den Game Boy Advance ganz gut geeignet, wenn man das Spiel nochmal nachholen möchte.
Was wir noch nicht erzählt haben, und wir haben ganz schön lange dafür gebraucht, um das nicht zu erzählen, ist, warum das Spiel Mario Brothers heißt. Also warum denn Brothers? Ist doch nur Mario drin, oder?
Ist das jetzt eine Fangfrage, Gunnar?
Nee, eine Hinleitung zu, dass es ja eine Multiplayer-Komponente hat.
Ach so, ja, man kann es abwechselnd zu zweit spielen, indem man quasi diese Level nacheinander angeht. Und es gibt noch einen, wie nennt sich das denn im Spiel? Das heißt es Battle Mode?
Ja, genau, glaube.
Also es enthält als Zusatz noch eine Neuauflage des allerersten Mario-Spiels, was es noch vor Mario Bros. Gab, nämlich das hieß nur, ach Gott, ich bin dumm, wie hieß das Spiel denn? Mario Bros. Oder Super Mario?
Also, du hast recht, dieses Minispiel ist eine Form von Mario Bros. Mario Brothers gab es schon vor Super Mario Bros. 1. Und da gibt es nur einen Bildschirm und da gibt es Röhren, in denen können sie verschwinden und können sich aber auch gegenseitig halt einfach battlen. Und das ist aber wirklich komplett im Spiel eingebaut. Also das hat eine asynchrone Komponente, wie du schon gesagt hast, weil man zieht abwechselnd. Aber im Zweispielerspiel ist schon auf der Weltkarte ein M und ein L dann, also Mario und Luigi. Also dann sind halt zwei Figuren da sozusagen schon. Und wenn du dran bist, dann ziehst du halt meinetwegen Luigi und dann bleibt das M halt statisch da sitzen. Und das ist halt der letzte Punkt, wo der Mario zuletzt war. Ne? Und wenn du dann halt fertig bist, ist dann halt der Mario dran und dann bleibt das L statisch sitzen. So, da kannst du aber halt hingehen und wenn du dich halt triffst auf der Karte, dann springt das in ein synchrones Multiplayer. Das ist ziemlich absurd, finde ich. Also eine ganz komische Variante von diesem Spiel. Dann kannst du dich da halt battlen und dann ist wieder gut. Ist mehr so ein Bonusding und der Gewinner, der spielt dann weiter. Also du darfst nicht sterben in diesem Spiel und du musst mehr Punkte machen als der Gegner. Du greifst dich nicht direkt gegenseitig an. Das sind Brüder, die hauen sich nicht. Und der Gewinner kommt dann halt zurück auf der Karte und der darf dann weiterspielen. Man kann aber auch ein Rematch machen, also dann schnell nochmal spielen. Das ist alles relativ easy, aber schon irgendwie ganz cool gemacht, weil du nimmst Einfluss aufeinander, indem du die Gegner manipulierst, also indem du die Gegner ausweichst. Du kannst den Gegner wieder, den der andere schon besiegt hat, durch auf den Kopf springen, kannst du wiederbeleben, indem du sozusagen von unten dann gegen die Plattform springst. Und dann ist der Gegner in der Nähe deines Bruders wieder belebt. Und von diesen Sachen hat es ein paar ganz coole Features so. Ist ein ganz schönes Spiel. Ich habe ja damals nicht so viel Super Mario Bros. 3 gespielt in der Zeit. Das war ja meine große Amiga-Zeit und C64-Zeit. Aber Freunde, die das gespielt haben, die haben das manchmal nur deswegen gestartet. Also wir haben das wie ein Multiplayer-Spiel behandelt. Ja, die haben dann das Spiel gestartet, sind zusammen rein, nur um sich da in diesem Battle-Modus zu begegnen und das zu spielen. Obwohl das jetzt gar nicht so ein Modus ist, den man gut alleine spielen kann.
Ja. Ach, ich fand das immer so eine nette Dreingabe, aber mehr ist es für mich aber auch nicht. Also da fehlt ja auch wirklich so ein bisschen, da gibt es jetzt kein richtiges Level-Design. Das sind halt so ein Bildschirmaufgaben. Und ich fand auch das Sprungverhalten da nie so toll. Es hat eher noch so dieses sehr steife, stachsige, dass man nicht richtig die Sprungrichtung dann korrigieren kann und so. Also wenn es einem Zweck dient, dann ist es dafür, um so ein bisschen die Evolution zu zeigen. Die Mario Jump'n'Runs in ihren frühen Jahren binnen sehr, sehr kurzer Zeit gemacht haben. Also da wurde ja schnell ein Level an Qualität erreicht, was relativ unglaublich war.
Genau, ich kam auch jetzt gerade nur nochmal drauf, weil wir schon so ein bisschen waren bei der Fortführung der Serie. Ja, du hattest ja schon erzählt, die Neuveröffentlichungen und so. Es gab ja diese DS-Variante 2006, New Super Mario Brothers, die auch jetzt wirklich im Titel exakt darauf Bezug nimmt, dass es ein sensationelles Spiel war. Und das konntest du ja die ganze Zeit Multiplayer spielen. Das war ja darauf ausgelegt, komplett zu zweit von vorne bis hinten gespielt zu werden. Und das war ganz schön super.
ja generell diese New Super Mario Bros. Franchise, die da etabliert wurde, auch der Wii-Teil, den es dann gab, das war so ein erfolgreiches Spiel. Also unglaublich, was man da nochmal dann da rausgeholt hat aus dieser Marke, die so lange tatsächlich nicht mehr benutzt wurde. Wobei ich nie verstanden habe, warum man bei Super Mario World dann komplett im Westen dieses Super Mario Bros. 4 Ding hat fallen lassen und dann ja auch lange nicht mehr dahin zurückgegangen ist.
Das weiß ich auch nicht. Sehr komisch, in der Tat.
Wir sind jetzt schon so ein bisschen aus dem Spiel rausgesprungen, Gunnar. Was mir natürlich noch sehr auf der Seele lastet, ist, dass wir über den Soundtrack nicht gesprochen haben des Spiels.
Ja.
Weil das müssen wir zumindest nochmal jetzt hier einmal machen, weil ich habe vorhin mal ganz kurz erwähnt, dass hier Koji Kondo am Werk war.
Ja, vor anderthalb Stunden hast du das erwähnt.
Ja, das ist wirklich Stunden ist das her. Einer der berühmten Nintendo-Komponisten, der auch häufig gesagt hat, wie schwierig für ihn die Arbeit an Mario Bros. 3 war, da er natürlich auch im Allgemeinen diesen von Miyamoto ausgegebenen Druck verspürt hat von wegen, hey, wir müssen jetzt hier wieder ein Hammerspiel machen, wir machen es aber ganz anders. Und er hatte natürlich auch Melodien komponiert für das erste Mario-Spiel, die so ikonisch waren, das wusste man damals schon, was man da für einen Soundtrack abgeliefert hatte, wie gerne die Leute mochten, dass der in Liedform irgendwie neu veröffentlicht wurde in Japan außerhalb des Spiels. Und er hat sich da sehr, sehr einen abgebrochen, würde man jetzt vielleicht etwas umgangssprachlich dazu sagen, bis er irgendwann auf den Trichter kam, so ein bisschen mit neuen oder für ihn neuen Musikrichtungen zu experimentieren und vieles gemacht hat, was so ein bisschen in Richtung Reggae geht und in der Lage war, sehr viele Percussion-Sounds aus dem Soundchip des NES zu kitzeln, was so ein bisschen in der Summe für eine Musik sorgt, die oft eine sehr entspannte und chillige Atmosphäre hat. Und ich mag den Soundtrack von Mario Bros. 3 sehr gerne, auch wenn dem vielleicht so ein bisschen der eine große Mega-Hit abgeht, finde ich, dass da sehr schöne Stücke auftauchen. Und ich würde einmal gern zumindest das Thema des ersten Levels hier an dieser Stelle einspielen.
Sehr schön. Es ist nicht so ein Stück, das so eindeutig auch wiedererkennbar und Mario-Fröhlichkeit angelegt ist.
Hm.
Es hat einfach ein cooles Hintergrundstück.
Ja, und im Grunde gilt das für fast jedes der Stücke von diesem Soundtrack. Und die Musik genießt heute auch einen ähnlich starken Ruf wie bei den anderen Spielen. Er kann auf jeden Fall, glaube ich, damit zufrieden sein, was er hier abgeliefert hat mit dieser Arbeit.
Ja, ist kompetent, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt Stücke wären, die ich vor mich hinsumme, wenn ich irgendwo durch die Stadt gehe.
Ah, ja, komm, wenn du das Spiel spielst, erkennst du sie sofort wieder und dann bei der ersten Sekunde erschließt sich dir der komplette weitere Verlauf.
Ja, das stimmt. Also das ist schon gelungen. Die sind halt schon so, dass sie in dieses Spiel super passen und das ist schon einfach ein cooler Soundtrack. Das stimmt schon.
Komm, wir hören noch kurz die Oceanside-Musik.
Unbedingt.
So, dann haben wir vielleicht einen etwas umfassenderen Einblick gegeben in die Musik. Und ja, ich stimme dir zu, ich glaube, wir sind da auf dem gleichen Stand. Ist alles sehr gefällig, sehr schön, aber es ist halt auch schwierig, zweimal so ein Stück zu erschaffen. Es hat ja auch bei Zelda auch seinen Grund dafür, warum es da wenige Stücke gibt, die über Jahre immer wieder neu interpretiert werden, statt da immer komplett neue Musik aus dem Nichts neu zu erschaffen. Und das wurde zumindest hier aber auch versucht und das auch im Großen und Ganzen erfolgreich.
Ja, wobei ich finde, bei einer Spieleserie ist es ja völlig legitim, einfach ein Thema zu haben, das man immer wieder cool variiert. Und das ist ja auch eine eigene Herausforderung, eine Varianz auf dein Thema zu finden.
Hm.
Dieses Spiel startet ja dafür ganz komisch auf dem Titelscreen ohne Musik.
Ja.
Fängt erst in Level 1 an. Da hätte er einfach eine Variante der alten Musik hingehört.
Ja, ich habe auch lange drüber nachgedacht, was das wohl bedeuten soll. Ob das noch so ein Spannungsaufbau sein soll oder ob man dachte, na, man will hier noch keine bestimmte Stimmung prägen, weil es ja wirklich erst diese der Vorhang geht gerade erst auf im Theatermoment ist, aber es ist auf jeden Fall komisch, dass da keine Musik auftaucht.
Ich habe mir das hinterher so erklärt, dass halt bevor der Vorhang nicht auf ist, keine Musik kommen kann. Das stimmt schon.
Hm.
Aber das wäre ja echt die Metapher zu weit getrieben.
Ja, eigentlich schon.
Ich meine, diese ganze Theatermetapher ist ja ein bisschen albern.
Ja.
Ja, die passt ja vor allen Dingen auch nicht gut zu so einem Oberwelt-Szenario.
Ja, das passt gar nicht. Also das ist so eine gemeinhin etablierte Theorie wegen dem Vorhang und eben, dass man am Ende der Level aus den bunten Bereichen in diesen schwarzen Abschnitt läuft, der quasi den Bereich abseits der Bühne darstellen soll. Ansonsten ist das nicht gerade sehr konsequent durchgezogen oder es finden sich viele andere Belege dafür, dass das jetzt ein Theaterstück sein soll tatsächlich.
Fabian?
Gunnar?
Ich wollte noch eine Sache sagen, die ich nicht unerwähnt lassen kann. Wie unfassbar cool die Grafik ist, hatten wir schon so locker erwähnt, aber nicht konkret. Und ich finde, also das ist natürlich in NES-Grafik, ja, ne? Also und 8-Bit und man sieht's auch deutlich. Aber wie cool ist denn das, dass auf der Karte die ganzen Büsche, und davon gibt es massenhaft, alle animiert sind und alle so gleichmäßig im Wind sich bewegen und auch noch, dass diese Büsche alle kleine Augen haben. Und dass sich dieses Thema, dass Sachen Augen haben, ganz oft bei Sachen wiederfindet in den Levels. Also, dass sie nur so ganz klein angedeutet, das sind keine Blinkeaugen mit Pupille oder irgendwas. Aber es ist so eine typische Form, dass halt irgendwas so eine abgerundete Form hat und in der Mitte zwei Augen. Einfach so. Die sind einfach so da. Die werden noch nicht erklärt oder wird kein Bezug drauf genommen. Ist alles cool.
Ja.
Ist einfach so da. Das finde ich so nett. Und wie nett ist es übrigens auch, dass in den Levels, die ja Theaterlevels dann sind, ja, diese Action Scenes, dass da ja auch manchmal Sachen sind, die aussehen wie an die Wand genagelt. Die so Bolzen dran haben. Also als wäre das wirklich so eine Theaterkulisse, durch die er sich da bewegt. Nicht so konsequent gemacht, aber schon irgendwie ganz cool.
Ja, den Punkt mit dem da dran geschraubt, das kenne ich auch, da ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt für diese Theatermetapher steht. Das mit den Augen. Ich habe gedacht, wir erwähnen das bewusst nicht, Gunnar, weil wenn du das einmal jemandem gesagt hast, das kannst du nie wieder ungesehen machen jetzt, ne? Ich habe das auch erst Jahre später wahrgenommen, dass das so ist. Und du wirst es jetzt immer, liebe Hörer oder liebe Hörerin, sehen, wenn du dieses Spiel spielst. Ja, auf den Oberweltkarten ist es schon so, die sind ja auch so dezent animiert, dass auch die Büsche da Augen haben und dann immer so links und rechts hin und her wiegen. Und wie du schon sagtest, an allen Stellen, wo es möglich ist, haben Sachen einfach zwei kleine schwarze Punkte als Augen bekommen. Und das ist so richtig fetischhaft in diesem Spiel hier ausgelebt. Aber es ist natürlich ein sehr schöner Aspekt tatsächlich, wie überhaupt das Spiel. Ich finde, man tut sich ein bisschen schwer damit, aus heutiger Sicht oder auch im Vergleich schon zum direkten Nachfolger auf dem Super Nintendo zu sagen, das Spiel sieht hammermäßig aus, weil es auf jeden Fall ein bisschen abfällt gegenüber dem Super Mario World. Aber für ein NES-Spiel ist es natürlich top. Die Sprites sind schön groß und Mario hat eine ganz andere Erkennbarkeit als in den Spielen davor. Aber ich sag da auch ganz ehrlich, die Grafik macht das Spiel hier nicht für mich. Finde, das sieht völlig kompetent und okay und ganz hübsch aus, aber das fällt so deutlich ab gegen die spielerischen Qualitäten, die das hat, dass es für mich kein besonders herausragendes Merkmal dieses Spiels ist tatsächlich.
Ja, das stimmt schon. Aber die Karte mit den Büschen.
Ja.
Ich meine, es sind doch bestimmt 50 Büsche auf der ersten Karte. Es ist immer ein großer und ein kleiner Busch, wie so eine kleine Familie.
Ja.
Und dann haben sie beide Augen. Ach, das ist alles so toll.
Ja, das ist eine kleine Buschfamilie und es sind richtig viele. Ich habe es hier vor mir, das Bild. Ich überfliege das mal eben 12. Ja, es sind wahrscheinlich fast 50.
Ja, es ist so schön. Naja, also ich fand, das war so ein erster Überraschungsmoment, als ich die Karte gesehen habe, dass da so viele bewegliche Büsche sind. So, das fand ich sehr nett.
Mhm.
Naja, das wollte ich nur mal erwähnt haben, aber ansonsten wäre ich durch, Fabian.
Ja, es ist ein kleines Detail eines ansonsten ganz, ganz tollen Spiels, was ihr alle dringend mal nachholen solltet. Und wie gesagt, es gibt mannigfaltige Optionen dafür, dies zu tun auf aktuellen Systemen oder auch auf mittelalten Systemen über Virtual Console oder auch das Originalspiel. Wurde ja häufig genug verkauft, das könnt ihr euch sehr günstig irgendwo holen. Dann holt dieses Spiel mal nach. Ich bin sehr froh, dass wir beides nochmal für diesen Podcast getan haben und danke dir, Gunnar, fürs Mitmachen und euch da draußen fürs Zuhören.
Danke, Fabian, und danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
We'll be right back.